redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die absolute Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag.
Guten Tag im neuen Jahr. Die erste Sendung.
Oh ja, die
2014.
Erste. Genau, auch 2014 werden wir die Vrindheit, die absolute Vrindheit und nichts als die Vrindheit sagen. So wahr irgendein Gott uns helfe. Was passiert eigentlich, wenn Gott einem nicht hilft, wenn man so rumschwört?
Ja, muss man sich fragen, was man falsch gemacht hat.
Ach so.
So passiv-aggressive Scheiße, weißt du, da muss man sich mal fragen, die Schuld liegt irgendwo bei mir, was habe ich falsch gemacht? Und einfach Sachen ausprobieren, bis Gott zufrieden ist.
Aber wie erkenne ich denn, dass Gott zufrieden ist? Weil der Pfarrer das sagt, ne?
Ne, wenn er nett zu einem ist.
Wer, der Pfarrer? Das sagt mal einem von den
Herrgott.
Jungs, zu denen der Pfarrer nett war.
Toll.
Soll der Pfarrer mal wieder nett zu dir sein? Nein, ich mache ja schon Hausaufgaben. Das fängt nicht gut an hier. Wie fangen wir denn gut an?
Erzähl doch mal, wie du Silvester verbracht hast.
Ich hab gearbeitet.
Das ist gut.
Also ich habe gearbeitet und gearbeitet, mich mit wirklich gutem Schaumwein volllaufen lassen während der Sendung. Das darfst du eigentlich nicht. Also eigentlich ist das, es gibt beim Deutschlandfunk gibt's einen Kollegen, ich vergesse immer, wie der heißt. Der ich weiß nicht, was mit dem ist, aber anscheinend wenn der redet, der klingt halt immer, als wäre er besoffen. Das ist nicht, der klingt halt immer, als wäre er besoffen. Und jedes Mal, wenn ich den höre, feiere ich total, weil ich das so lustig finde. Und ich denke mir aber immer, haben die beim Deutschlandfunk eigentlich nicht irgendwie sowas wie eine Qualitätssicherung? Und also gibt's dann nicht irgendeinen Chefredakteur, der vielleicht sagt so, Schneidereit, entweder sie hören das Saufen auf oder sie hören auf zu klingen, als hätten sie gesoffen, oder sie machen halt Innendienst und gehen nicht mehr ins Mikrofon. Aber irgendwie passiert das nicht. Jedenfalls, also das sollte man nicht tun. Also man sollte tunlichst vermeiden, getrunken zu haben, weil dann klingt man auch betrunken. Selbst nach, was weiß ich, also nach wenig Alkohol, selbst nach einem Bier können erfahrene Ohren halt schon hören, dass man was getrunken hat. Ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mit so zwei Radler getrunken abends und dann zur Sendung gegangen in Frankfurt damals und ich dachte eigentlich, ich bin völlig klar und alles toll und mach so die Sendung und irgendwann quatscht einer aus dem Schaltraum, also von da, wo die Signale verteilt werden an die Antennen und so, quatscht mir so, man hört übrigens, dass du getrunken hast. Ich auch dachte, fuck. Also er hat's gehört, sonst natürlich niemand. Nee, und das habe ich also Silvester gemacht. Da ist dann immer so ein bisschen egal, weil da sind halt alle irgendwie Juppidu. Und ich habe da im Studio gestanden, habe mit meinem Redakteur Jonte Spaß gemacht und ja, gearbeitet. Dann bin ich nach Hause gefahren und ich glaube, dann bin ich pennen gegangen. Ja. Und selbst?
Nichts.
Dein neues Mikrofon macht mich übrigens ein bisschen fertig, weil es gibt überhaupt keine Nebengeräusche mehr. Ich habe jedes Mal das Gefühl, als wärst du weg, aber hey, das geht
nein,
dir wahrscheinlich
nein,
mit mir
ist,
genauso.
Nein, das bedeutet nichts.
Das bedeutet nichts.
Also hier, alleine Silvester verbringen, nicht wahr?
Mhm.
Sollte man gemacht haben. Hast du schon mal alleine Silvester verbracht?
Eins der schönsten Silvester, die ich je hatte, war, da weiß ich gar nicht, da habe ich, das ist auch schon wieder echt reichlich Jahre her, da habe ich, glaube ich, irgendwann nachmittags gesagt, ach, ich baue mir ein. Hab mir dann irgendwie so gegen 18 Uhr so ein Hörnchen reingedreht und bin dann irgendwann neuer aufgewacht, als es hell wurde. Das war eins meiner schönsten Silvester. Ich habe einfach gepennt.
Das glaube ich. Ja.
Ich habe einfach gepennt und habe dann, also ich gehe auch immer gerne arbeiten an Silvester. Also es ist nicht so, dass man mich damit bestraft, weil normalerweise sind ja so Feiertagsdienste immer die Strafen. Ist bei mir halt nicht, weil mir geht Silvester irgendwie auf den Keks. Das ist mir zu aggro.
Aggro, das ist genau das Wort. Ich denke mal, es wäre Krieg. Ich bin sowieso schon geräuschempfindlich und wenn dann dieses Geböller losgeht, ich kriege einfach die Krise.
Dabei finde ich Feuerwerk wirklich total schön, eigentlich.
Ja, Feuerwerk ist schön, aber dieses Jahr zum Beispiel war es über Augsburg dermaßen neblig, dass man das ganze Feuerwerk nicht wirklich gesehen hat. Man hat es nur gerochen und gehört.
Hatte ich auch schon mal. War ich in Marburg Silvester auf einer Party und die war eben unten. Also in, ne? Heißt das Unterstadt? Das heißt Unterstadt, ne? Ja.
Nein, es gibt die Oberstadt und alles, was unten ist, ist einfach.
Das andere, unten. Okay, also die war halt unten, die Party, und ging es dann auch um Mitternacht raus und alle schmissen so ihre Böller und die Nachbarn hatten dann irgendwie so eine komische Stalin-Orgel, weißt du, diese unfassbaren Haubitzen, die da irgendwie schießen. Und irgendwann konntest du halt das Schloss nicht mehr sehen.
Ja.
Das fand ich ziemlich klasse.
Ja. Das, so, das kenne ich, das ist so ein, war da eben so eine noch ein Endzeitstimmung.
Gebäude? Ja, absolut. Mhm. Mad Max fährt mit einem alten V8 durch die Gegend. Auf der Suche nach Wasser. In Marburg. Wer hätte das gedacht? Ja, nee, also mir ist das zu aggro. Also ich laufe auch die Tage vorher, wenn ich rausgehe, mit Ohrstöpseln rum, weil die Unterschicht halt ständig bestrebt ist, mir mein Gehör wegzuballern mit irgendwas. Mhm. Mir gefällt Silvester nicht so. Und dann das Problem mit den Partys an Silvester ist auch, ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie niemand so richtig Bock hat zu feiern. Aber alle so unbedingt feiern gehen wollen müssen.
Man ist ja auch gar nicht körperlich in einem Zustand, wo man feiern könnte, denn Weihnachten ist gerade erst vorbei. Man hat sich so von dem ganzen Fressen und diesem ganzen Rumliegen noch nicht richtig erholt und muss dann auf Teufel komm raus den Partydeppen spielen. Das konnte ich nie. Mhm.
Nee, mir ist das auch immer zu stressig. Ich bin da auch nicht, ja, stimmt, ich bin da nicht in der Stimmung zu feiern an Silvester, ja.
Das sollte ja eigentlich etwas Besinnliches sein. Also Max Gold hat irgendwann mal geschrieben in einem Text, dass er ein Silvester so verbracht hat, dass er sich einfach zurückgelehnt hat an seinem Schreibtisch und so kleine Betrachtungen hinschrieb. Und Mutterseelen allein alles. Und das klang für mich sowas von verheißungsvoll und schön, dass ich das dann auch ausprobiert habe. Und zwar Jahr für Jahr. Und mit jedem Jahr war ich depressiver. Das war so schrecklich. Und dann endete es damit, dass ich mit Death Metal auf den Ohren auf irgendeiner Brücke in Köln stand und
billigen Whisky aus dem Supermarkt getrunken.
Nein, einfach unglaublich aggressive Menschenmassen an mir vorbeiströmten. Und ich habe mich so einsam gefühlt wie, ich weiß nicht, als wäre ich im Weltraum oder verloren auf hoher See oder so. Also grauslich.
Und was machst du jetzt an Silvester? Oder hast du nur gelernt, mit der Depression umzugehen?
Nein, schlafen. Mhm. Weißt du, also mein Freund und ich, wir sind uns da sehr ähnlich. Wir haben beide keinen Bock auf Feiern und so. Und deswegen sitzen wir einfach rum und machen das, was wir sonst auch immer machen.
Rumsitzen.
Ja, rumsitzen.
Wir sitzen halt rum und machen das, was wir sonst auch machen. Also rumsitzen, Brot schmieren.
Ja, es gibt einfach nichts Entspannenderes als fest davon überzeugt zu sein, dass man nichts verpasst.
Ja, das ja sowieso.
Das ist schön, das ist einfach ein schönes Gefühl.
Ja, absolut. Und hinterher stellt sich dann raus, dass man doch was verpasst hat. Das passiert mir halt dann auch manchmal. Ich denke, ach, ich gehe da nicht hin, das ist doof. Oder ich gehe jetzt nach Hause, ich bin jetzt müde. Das ist halt, letztes Jahr ist mir das passiert. Da war ich auf einer Party, die war eigentlich auch ganz nett, waren halt so die üblichen Vollidioten auch da. Die hast du ja immer, ne, so laute Leute, ich verstehe überhaupt nicht, wie die das machen. Die ganze Zeit irgendwie vermeintlich lustige, coole Sprüche zu bringen. Also das zu machen, wovon sie glauben, dass es cool und lustig wäre, was es nicht ist. Und überhaupt nicht merken, dass sie allen damit auf den Keks gehen und so. Aber naja, und irgendwann dachte ich auch, ich gehe jetzt heim, weil jetzt besser wird's nicht. Ich bin jetzt auch müde und habe ein Bier zu viel getrunken und ich nehme jetzt ein Taxi, fahre nach Hause. Als ich dann zu Hause ankam, kriegte ich die Nachricht, dass 20 Minuten nach meiner Abreise die Party von der Polizei geräumt worden wäre.
Oh, krass.
Und Platzverweise ausgesprochen worden wären und sowas. Ja genau, da habe ich auch gedacht, so ein Scheiß. Weil das ist mir noch nie passiert. Ich war auf so viel krassen Partys. Aber dass die Polizei eingeritten ist und das Ding aufgelöst hat, ist mir noch nie passiert.
Ja. Aber wäre das auch passiert, wenn du da geblieben wärst?
Du meinst, also ich...
Ich meine, das muss ja irgendwann eskaliert sein, aus irgendeinem Grund.
Das war einfach brutal laut. Von der ersten Minute an war diese Party brutal laut. Und wir hatten eine Nebelmaschine. irgendwie sind grundsätzlich, also es war im vierten Stock und irgendwie sind ständig Schaumweinflaschen auf dem Balkon geöffnet worden, um zu gucken, wie weit man mit den Korken ballern kann. Also weißt du, das war halt richtig so, das war nie eine Eskalation, sondern es war von Anfang an ein bisschen zu viel. Und das war dann halt auch, ich weiß gar nicht, morgens um 3 oder so, als sie die geräumt haben. Und dann die Nachbarn endgültig gesagt haben, okay, jetzt reicht's. Oder die von gegenüber, die ganzen Korken auf den Kopf gekriegt haben, kann natürlich auch sein. Ist super gefährlich übrigens, liebe Kinder, macht sowas nicht zu Hause. Also macht's nur bei anderen. Mhm. Don't try this at home, okay. Kein Problem. Hier,
ja, 2014. Ich wollte noch was sagen. Mir ist aufgefallen, dass irgendwie alle Medien jetzt so nostalgische Rückblicke bringen über die Zeit vor 20 Jahren, sprich über das Jahr 1994. Auch schon aufgefallen?
94? Wieso, was waren 94?
Ich lese das ständig. Ja, 94 ist so das Jahr. Das wird so als das Jahr irgendwie wahrgenommen von vielen. Wo sich alles verändert hat, so das 68 der neueren Generation.
Das 68 der neueren Generation, echt? Ist mir ja, echt nicht aufgefallen.
So, weißt du, Generation X und Kurt Cobain, der hat sich ja erschossen 94 und die ganze Grunge-Welle war ja auf dem Höhepunkt 94. Die Mode hatte sich verändert. Keine Ahnung.
Das heißt, 94 waren die 80er zu Ende.
Könnte man so sagen, ja. Ja.
Weil die 70er ja auch erst in den 80ern aufgehört haben. Also in meiner Wahrnehmung vielleicht. Aber 94 sehe ich halt nicht. Also wir haben halt dieses Jahr 89, also 25 Jahre Mauerfall. Wir haben 100 Jahre Erster Weltkrieg.
Ja, stimmt.
Und wir haben, was waren das noch? Gott, ist das peinlich. Wir haben beim Videotext nämlich eine schöne Seite. Jetzt muss ich selber mal nachgucken. Wir haben im Videotext eine schöne Seite, Seite 507, da gibt es jeden Tag 3 neue Schlagzeilen. Genau, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg hatten wir auch, und zwar 1939. Das heißt 85 Jahre, 85? Ja. 85 Jahre, nee, 75, 85? Rechne doch mal.
Ich kann nicht rechnen.
Mann, ich auch nicht. Wie viel ist denn, wenn 1939, dann sind das 60, 70, 75, so. Oh Gott, ist das peinlich. Also 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall sind die 3 großen Jubiläen. Oder wie auch immer man das nennen mag dieses Jahr. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Kriegsbeginn Jubiläen sind, aber immerhin denkwürdige Ereignisse.
Ja, also jetzt nicht so Ereignis, sondern äramäßig würde ich sogar auch 84 als bedeutungsvoll einstufen. Was waren da? Nichts Besonderes, aber 84 ist, glaube ich, Miami Vice rausgekommen und das war so der Höhepunkt von Drogenkriminalität in Miami und diese ganze Miami-Ästhetik, dieses, weißt du, Palmen, Neon und so ein Scheiß.
Slipper ohne Socken.
Ja, Slipper ohne Socken.
Leinensackos.
Exakt, T-Shirt drunter, Goldkettchen, diese Coolness, dieses designermäßige Kokainzeug und so weiter. Das hat ja einen ganzen Style geprägt. Das hat vielleicht sogar die ganzen 80er Jahre geprägt. Auch diese Pastellfarben und so weiter. Und insofern finde ich dieses Jahr auch wichtig, weil es die Richtung im Stil
weil es die 70er beendet
verändert hat. Oder weil es auch die 70er beendet
hat. Vielleicht ist 84 das 94 der 80er. Ja. Denk da mal drüber nach.
Super. Es gibt 84. Übrigens es gibt übrigens einen Artist, ich weiß nicht, ob das einer ist oder mehrere, heißt Miami Nights 84. Und die bedienen einen Sound, den ich persönlich sehr schätze. Kennt man auch aus dem Film Drive. Das ist dieses 80er-Jahre-Synthesizer-Gedudel.
Also, was ist denn das? Wie hießen denn da die Synthesizer-Musik gemacht haben?
Harold
Faltermeier?
Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Dieser 80er-Jahre-Sound, der gehörte eigentlich nicht irgendwelchen Künstlern, sondern Film-Soundtracks. Mhm. Solche Sachen wie, wie heißt der, Beverly Hills Cop?
Ja, Beverly Hills Cop.
Axel F.
Ja, ja, das war ja Harald Faltermeier. Genau. Hm.
Ach so.
Ja, ja, das war Harald.
Wusste ich nicht.
Ja, und das, damals, du hattest ja auch, also es musste ja Filmsounds gehören, weil die großen Ereignisse oder die großen, ich sag mal, generationenübergreifenden Ereignisse, die stattgefunden haben und die mit Musik unterlegt waren, waren halt damals die Filme.
Stimmt.
Es gab natürlich halt nichts anderes. Du hast halt, du hast nicht jegliche Musik ständig vorrätig gehabt, sondern du hast einen Film gesehen. Wenn du nicht gerade in der Großstadt gewohnt hast, hast du auch nicht so oft Filme gesehen. Dann bist du vielleicht, was weiß ich, einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal in die Stadt gefahren, ins Kino gegangen. Und du hast halt noch Schallplatten gekauft. Also ich erzähle halt immer, also von meinem Freund Ralf, der hat einen Sommer lang Voyage, Voyage von Desireless oder Desireless gehört. Einen Sommer lang. Der hat nichts anderes. Der hat einfach diese Maxi-Single auf seinem Plattenspieler liegen gehabt und das Ding ist die ganze Zeit gelaufen. Das, ja, und so sah es halt überall eigentlich aus. Du hast halt eine Platte gehört und dann hatte der eine hatte dann halt die neue Smiths, der andere die neue Cure und da, die hat man dann gehört, wenn man zusammengesessen hat und alle hatten Tapes davon. Smiths auf der einen, Cure auf der anderen Seite.
Ja. Und das war ja auch schon in den 70er Jahren so, da würde ich sogar sagen, hat es angefangen, da gab es diese Blaxploitation-Filme, Shaft und so.
Ah,
und die haben ganz krass schwarze Musik gefeatured und sie auch in den Mainstream gebracht.
Das, ich weiß gar nicht, gibt's das heute noch? Nee, ne? Wäre mal interessant, ob vielleicht solche Spiele wie Grand Theft Auto so eine Funktion einnehmen.
Mhm.
Weil das spielen sehr viele, da läuft auch ganz bestimmte Musik.
Ja.
Weiß ich gar nicht. Siehst du, so weit raus bin ich.
Ja, ich bin auch nicht mehr drin. Mhm.
Meide die Popkultur, dann geht's dir besser. wie du Miami, immer wenn jemand mit Miami Vice kommt, komme ich mit zwei Dokus. Die heißen Cocaine Cowboys. Hast du die gesehen schon mal?
Nein.
Besorg sie dir. Die gehen nämlich über den Drogenschmuggel damals in Miami.
Mhm.
Und da gab es halt ein paar Typen, die haben halt Gras geschmuggelt. Also es war halt, das ist völlig bizarre Bilder. Damals, also in den 70ern, vielleicht sogar in den 60ern, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, war halt der Polizei nicht so ganz klar, was da eigentlich so mit Drogen und so. Das war nicht auf deren Radar. Das heißt, die sind mit Schiffen in den Hafen gefahren und haben da einfach riesige Marihuana-Ballen entladen. So hepp, hepp, entlad. Und dann wurde es halt weiter transportiert und verteilt. Also da hat niemand drauf aufgepasst. Dasselbe ist halt auch mit Kokain passiert. Die haben ohne Ende aus Kolumbien Kokain da reingeschmuggelt mit Schiffen und mit Flugzeugen. Und das hat aber niemanden wirklich interessiert. Und die Behörden haben sich halt nicht drum gekümmert. So. Und da sind Millionen und Abermillionen mit verdient worden. Und dann kamen irgendwann, waren es die Kubaner? Irgendwer wollte den Kolumbianern das Geschäft streitig machen und dann haben da Schießereien angefangen, wie blöd.
Mhm, genau.
Und genau zu dem, in dem Moment, als sie gesehen haben, Moment mal hier, man kann praktisch nicht mehr auf die Straße gehen, ohne von einem Querschläger getroffen zu werden. In dem Moment ist dann der Krieg gegen die Drogen aufgenommen worden da unten. Das sind sehr, sehr spannende Dokus.
Ja.
Und da kommen halt auch die Leute zu Wort, also die Protagonisten, die noch leben von damals, die halt sagen, naja, und dann haben wir halt noch ein Flugzeug gekauft. Und dann haben wir halt, sind wir halt jede Woche zweimal nach Medellin geflogen. Und haben das dann hier reingeschafft. Ja, und ich habe dann so viel Geld gehabt, ich habe dann irgendwie eine Freundin eine Wohnung hier am Hafen gemietet. Und ihr Job war nur zu gucken, welche Boote wo langfahren und Bescheid zu sagen.
Ah, okay.
So, ganz toll. Also wirklich tolle Dokus.
Ja.
Cocaine Cowboys. Nomen Nescio, also Name unbekannt, wüsste gerne.
Mhm.
Was ist der beste Weg, um mit seinem Ableben noch das Bestmögliche für die Gesellschaft oder Welt zu tun? Alle Organe spenden? Freiheitskämpfer in Syrien spielen? Ich hoffe auf ein paar Anregungen.
Wenn man seine Organe spendet, kann man das eigentlich von der Steuer absetzen?
Ja, aber nur wenn du eine Quittung kriegst. Ne? Du musst halt eine Spendenbescheinigung kriegen darüber. Also bis 200 Euro kannst du es ja einfach so pauschal absetzen. Dann darüber hinaus brauchst du eine Spendenbescheinigung, eine Spendenquittung. Und das wird schwierig, je nachdem, was du spendest. Also du brauchst halt auch dann dafür auch eine ladungsfähige Adresse, nicht?
Ja.
Ja. Also so Niere, da geht's, Lunge zum Teil geht auch. Musst halt gucken, also ja. Ja, alle Organe spenden finde ich gut, den Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen.
Ja, ich auch. Auf keinen Fall irgendwelche Selbstmordattentate, das ist nicht gut.
Ja, nee, also gerade Organe spenden. passiert eh viel zu wenig. Da könnte ich jetzt wieder anfangen, mich darüber aufzuregen, dass wir so borniert sind, dass wir es nicht machen wie die Österreicher, wo man automatisch Organspender ist. Und wer das nicht will, dem widersprechen muss. Finde ich eigentlich eine viel bessere Lösung. Aber kriegen wir ja nicht hin, weil wir nichts hinkriegen. Weil wir so wischiwaschi, wurschtig, larifari sind.
Wie heißt das? Opt-out?
Opt-out, genau. Aber wir haben halt auch nicht umsonst Angela Merkel als Kanzlerin, die nämlich auch wischiwaschi larifari ist und am liebsten immer an der Wegesgabelung irgendwie beide Wege nimmt, aber keinen richtig. Und dann vielleicht lieber so geradeaus durchs Unterholz stapft, sodass niemandem so richtig gedient ist. Das ist, glaube ich, dass das noch viel eher typisch deutsch ist, also keine Entscheidungen treffen zu wollen, als dass es typisch deutsch ist, keinen Humor zu haben.
Ja, könntest du recht haben. Klingt gut.
Und vielleicht ist das auch, ist ja gerade sehr schön, in der FAZ gerade sehr schön. Ich amüsiere mich gerade prächtig. Diese alberne Debatte über Kinder und Nichtkinder und so, ne? Und wo sich dann auch mein Lieblingsautor mal wieder gerade selbst ans Kreuz genagelt hat, die dämliche Pfeife. Da gab es heute, weiß nicht, liest du die Sonntagsfahrt?
Ja, natürlich habe ich.
Da gab es heute einen sehr schönen Artikel über Jammerfrauen Kinderkriegen.
Oh Gott, ich liebe diesen Artikel. Ich könnte den so unendlich hypen.
Na, vor allen Dingen, ich habe angefangen, den zu lesen, habe zu meiner Freundin gesagt, ach Gott, dieser Scheiß schon wieder. Was ist denn das für ein Oh, Moment mal. Sehr schöner Artikel, also wirklich ganz, ganz toll.
Ja, ich habe es heute auch auf Twitter geschrieben. Dass, also mein Gott, ich habe den so genossen. Das war mal wieder herrlich. Und ich finde es immer so gut, wenn eine Zeitung sich traut,
Position zu beziehen,
ganz genau.
Und zwar ernsthaft Position zu beziehen und nicht das so als
irgendwie
so eine
Rücksicht, Rücksichtnahme auf irgendwelche.
Die meisten, wenn sie dann Position beziehen, auch in der FAZ lese ich das ja auch sehr oft, machen das halt mit so einem Unterton, der darauf hindeutet, dass das ja jetzt bloß eine intellektuelle Spielerei ist. Ich spiele hier ja nur, ich tue ja nur so, als würde ich Position beziehen. Und ich kann halt, wenn du mir einen Text hinlegst, wo jemand so tut, als würde er Position beziehen, sehe ich halt, dass er das nicht ernst meint. Und das brauche ich halt nicht. Ich brauche keinen Journalismus, der so wischiwaschi ist. Brauche ich nicht. Wischiwaschi bin ich selber und die Boulevardmeldungen, die finde ich auf der Straße. Für den Rest, Achtung, Werbung, habe ich den ARD-Videotext.
Ja.
der Artikel, da ging es ja auch darum, dass das mit dem Kinderkriegen, das ist nicht ein Problem der bösen Gesellschaft, der bösen Regierung, der doofen Politiker, ein Problem des Geldes, ein Problem von was, sondern es ist einzig und allein ein Problem, dass die Leute sich weigern, Entscheidungen zu treffen.
Ja, und dass die einfach auch komplett bescheuerte Vorstellungen haben von der Sache. Und dass sie nicht wissen, was sie wirklich wollen. Also am allermeisten habe ich mich gefreut dort über den Satz, dass man Karriere und Familie nun mal nicht miteinander vereinbaren kann. Oder so, dass man nicht beides haben kann. Denn wenn man viel Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte,
dann macht man halt nicht so
macht
viel
man
Karriere.
Weniger Karriere. Ja. Und das ist so logisch. Das entspricht dem gesunden Menschenverstand und der Erfahrung. Und das sollte jedem einleuchten. Nein, alle wollen zwei Parallelleben führen.
Ja, genau. Auch der Satz. Und da haben sie ja auch geschrieben, dass es den Mythos davon gibt, dass dass die Bildungselite, dass Mann und Frau, also dass die Bildungselite beide Partner in so einer Beziehung, also ne, gut ausgebildeten Besserverdiener, müssten beide arbeiten gehen, um sich Kinder leisten zu können.
Ja.
Das stimmt halt nicht. Die müssen beide arbeiten gehen, um sich dasselbe Leben leisten zu können, das sie sich geleistet haben, bevor sie Kinder hatten.
Genau.
Unglaublicher Artikel. Ja. Mehr davon. Und das war, glaube ich, noch nicht mal Feuilleton, ne?
Nee, das war nicht Feuilleton, das war im Politikteil.
Das ist schon faszinierend, dass der Politikteil, also ich meine gerade Politik- und Wirtschaftsteil der FAZ sind halt wirklich eine Groteske eigentlich. Aber das ist toller Artikel, ja.
Ja.
Und die App hat mal wieder nicht funktioniert, ne? Das ist halt auch so. Die FAZ hat ein echt großes Problem, naja, aber darüber müssen wir ja nicht hier ranten. Der Manuel wüsste gerne, Arbeiterkinderlieder oder Kinderarbeiterlieder? Was finden wir besser?
Was besser ist? Mhm.
Arbeiterkinderlieder oder Kinderarbeiterlieder? Natürlich Kinderarbeiterlieder. Kinder in die Fabriken!
Also ein Arbeiterkind kann ja auch eine Erwachsener sein, nicht wahr? Und ein Kinderarbeiter ist eine minderjährige Arbeitskraft?
Genau.
Also dieses creepy Zeug da aus Charles Dickens und
creepy,
so.
Nix creepy. Also ich finde, wenn die Leute die Wahlrecht für Kinder fordern, dann müssen die Kinder auch arbeiten gehen. Kommen wir denn da hin?
Stimmt.
Könnte man das Wahlrecht nicht einfach an Arbeit koppeln?
Ja, das könnte man wirklich
tun. Dann kann ja jeder entscheiden, schicke ich jetzt mein 12-jähriges Kind zum Streichhölzer verkaufen in den Schnee und habe eine Stimme mehr im Haushalt oder lasse ich das?
Ja. Also Arbeiterkinderlieder stelle ich mir. Nee, warte. Kinderarbeiterlieder stelle ich mir ganz schlimm vor. So eine russische Chordarbietung im Stadion oder so.
Nee, das ist eher so Chain Gang vorm Stimmbruch.
Naja, aber weißt du, Arbeiterkinderlieder sind auch nicht viel besser. Das ist ja dieses Genre, das schrecklichste Genre aller Zeiten. Singer-Songwriter, es geht gar nicht.
Doch, es gibt noch eins drunter. Ja, sozialistische Arbeiter.
Ja, genau.
Ja, so Krippstheater und so.
Genau. Je sozialkritischer, desto schlimmer. Ja.
Jetzt frage ich mich bloß, wo kriegen wir so kleine Vorschlaghämmer her?
Vorschlaghämmer?
Na, die Chain Gang muss ja irgendwas machen. Und ich kann mir jetzt nicht einfach nur. Ich hätte auch keinen Bock darauf, dass ich irgendwie eine Chain Gang aus Hunderten oder Tausenden von Kindern habe, die einfach nur singend durch die Stadt marodieren. Die müssen schon irgendwie Steine klopfen.
Die sollen was machen, ja.
Steine klopfen. Mhm. Wie es sich gehört für eine Chain Gang.
Also, wir möchten Kinderarbeiterlieder.
Bitte. Ja.
Mehr Kinderarbeiterlieder.
Mehr Kinderarbeiterlieder. Wer weiß, was draus wird, nicht? Aus den alten Chain Gangs, da ist auch mal Musik rausgefallen. Heute haben wir den Soul. Wer weiß, in 200 Jahren werden sie uns danken. In 200 Jahren werdet ihr uns danken. Der Vrindheit, ihr werdet der Vrindheit noch danken. In 200 Jahren. Der Orlando schreibt, entsetzt stelle ich immer wieder fest, dass einige aus meinem Bekanntenkreis mit der AfD sympathisieren und zum Beispiel auf Facebook den populistischen Mist der Partei weiterteilen. Zur Frage. Wie verhalte ich mich diesen Bekannten gegenüber? Ignorieren? Aktiv versuchen, ihnen klarzumachen, dass das Blödsinn ist? Als Freunde löschen bzw. unfollowen, damit man mit dieser äußerst fragwürdigen Politik nicht in Verbindung gebracht wird?
Schwierig. Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie aggressiv die Leute einen machen. Also ich musste schon Real-Life-Kontakte abbrechen zu Vertretern des Lanschiismus, ja. Um es mal so zu nennen. Ich finde überhaupt...
mehr Ismen, Kinderarbeiterismus.
Nein, wirklich. Also. Sagt nicht Feminazi, sagt nicht ihr Feministinnen, ihr Radikalfeministinnen. Das geht alles an der Sache vorbei. Wenn dann Lanschiismus.
Krawallfeminismus nenne ich das immer.
Das ist so wie, es gibt auch den Trotzkismus, den Leninismus, warum auch nicht den Lanschiismus?
Ach so, unmittelbar an eine Person gebundene politische...
Ganz genau.
Jetzt verstehe ich.
Weil dann weiß man, diese Leute gehen d'accord mit den Ansichten, die diese Person vertritt. Und
aber tun sie das wirklich? Das
führt dazu, dass man den Begriffe nicht missbraucht.
Aber tun sie das denn wirklich? Gehen sie wirklich mit einer der zumindest von außen betrachteten Vorreiterinnen dieses Dinges, was ich Krawallfeminismus nenne, gehen die wirklich d'accord damit? Ich habe eher den Eindruck, dass das viel differenzierteres Ding ist, was da passiert.
Also ich weiß nicht. Ich kenne die Ansichten von Lanschi. Ich kenne die Ansichten von Leuten, die Lanschi super finden. Und das ist für mich einfach in eine Ecke einzuordnen, die ich unerträglich finde und die mich aggro macht ohne Ende. Und ich kann mit solchen Menschen nicht kommunizieren. Deswegen sind wirklich auch schon echte Freundschaften daran zerbrochen, weil...
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit Menschen befreundet zu sein, die so ein unfassbar beschränktes Weltbild mit sich rumtragen. Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Von daher würde mich das gar nicht aggressiv machen, sondern ich habe mit solchen Leuten nichts zu tun, weil ich solche Leute nicht der Rede wert finde. Und warum soll ich mich so um die kümmern? Auf welche Weise auch immer. Klar, wenn jetzt einer von denen irgendwie verreckend am Straßenrand liegt, kümmere ich mich natürlich, aber doch nicht, wenn ich nicht durch... Ich natürlich durch meine eigenen moralischen Vorstellungen dazu gezwungen bin. Also hilf jemandem, dem es dreckig geht. Also
ja, aber bei solchen politischen Sachen bin ich auch ein bisschen differenzierter. Also aus Erfahrung einfach. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht mit Lanschiisten klarkomme und dass ich nicht mit CDU-Wählern klarkomme, weil also mit überzeugten Christen, die in der CDU sind und tatsächlich irgendwelche religiösen Begründungen für ethische Fragen suchen und so weiter. Das geht einfach nicht, dass jemand für etwas ist, wogegen ich mit aller Leidenschaft kämpfe. Aber mit Menschen von der FDP kam ich schon immer super klar.
Die sind auch überhaupt kein Problem. Also die meisten Bekannten, die ich so im Politbetrieb habe, teilweise sogar Freunde, sind FDPler.
Ja.
Und mit denen kann ich am besten diskutieren.
Absolut, das ist auch der beste Menschenschlag so von politisch, also ich meine jetzt unter den nicht so akzeptierten. Ja.
Und sie sind super angezogen, das ist auch noch was. Meine ganzen FDPler sind die Bestangezogenen.
Ganz genau.
Und die Linken sind immer die am miesesten angezogenen.
Genau.
Die SPDler in ihren beschissenen Tweetsackos, ja, immer viel zu dicke Bierbäuche über großen Karohemden und so Tweetsacko und ein Bart. Naja.
Ja. Und weißt du, diese FDPler, das sind halt klassische Psychopathen. Ja. Die sind leistungsorientiert, die sind scharfsinnig, die sind angenehm selbstverliebt. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen mit Komplexen, die ständig Gefühle wie Neid und so weiter plagen und die sich dauernd vergleichen müssen mit anderen und so. Und das mag ich an denen, weil leistungsorientierte Menschen, die gucken auch, wie sie tatsächlich auch leistungsstark sind, und zwar nicht nur in ihrem Beruf, sondern auch in der Kommunikation. Und das macht die Kommunikation einfach angenehm, wenn sich jemand Mühe gibt, einen Satz richtig zu formulieren und nicht schwafelt.
Ich glaube, ich mache einfach meine nächsten Wahlentscheidungen, treffe ich aus ästhetischen Gründen und nicht mehr aus politischen.
Ja, das habe ich mal getwittert, dass ich die FDP gewählt habe, weil die Jungs auf den Postern so süß sind.
Hast du Dresche gekriegt, ne?
Ja, das war natürlich ein Witz, aber...
Ach so, schade. Ich hätte es cool gefunden.
Nein, ich habe noch nie FDP gewählt.
Zurück zu den IstInnen. Also zurück zu den zum Lanchismus. Das ist, also ich verhalte mich denen gegenüber genauso wie auch diesen Leuten, die glauben, dass an der Alternative für Deutschland irgendwie mehr dran wäre als irgendwie ein paar rechte Deppenparolen, die da rausgehauen werden. Das sind halt Fundis. So, und mit ja. Fundis insbesondere, und das bei der AfD, also das Problem ist ja, also ich muss es trennen. Also einmal hast du Lanchismus, das sind Fundis, das ist eine Handvoll Fundis, also lass es, weiß ich nicht, 20 Fundis sein und 200 Mitläufer oder so. Über die lache ich.
Ja.
Weil das Einzige ist, was man mit Fundamentalisten machen kann. Man muss einfach, ne, das sage ich ja immer wieder, wir müssen unsere Faschisten lächerlich machen. Und Faschisten sind auch Fundamentalisten, vielleicht sollte ich es auf die Fundamentalisten biegen. Wir müssen die Fundamentalisten lächerlich machen, damit sie überhaupt nicht erst Macht über irgendetwas, und sei es über einen Diskurs, erlangen können, weil der denen halt auch nicht zusteht. Ja. Und das sehe ich halt bei Lanchismus ähnlich wie bei der AfD. Bei der AfD hast du halt ein paar Demagogen an der Spitze, die um jeden Preis, ich weiß noch nicht mal so genau, was sie wollen. Ich glaube, dieser Lücke, der Anführer von denen, der will einfach nur Recht haben. Das ist ein kleines rechthaberisches Männchen. Weißt du, Ich habe das ja schon immer gesagt. Und alles, was ich sage, ist richtig. Und alles, was die anderen sagen, ist grundsätzlich falsch. Und weil ihr das jetzt nicht alles glaubt, obwohl ich doch so ein toller Professor bin, gründe ich jetzt halt eine Partei. Und dann nehme ich mir ein paar rechte Parolen und pfeif da drauf, dass sich die Nazis bei mir versammeln, sondern nehmen die auch noch mit, weil Hauptsache erstmal über die 5%-Hürde, und dann können wir ja weitersehen. Das sind Arschlöcher, und auf denen hacke ich auch immer gerne rum. Die Mitläufer von sowas wie der AfD, die lache ich halt genauso aus wie die Mitläufer des Lanchismus. Weil das sind halt, ja, die haben halt, das sind Wohlstandsmaden.
Ja.
Denen geht's halt total gut hier irgendwie. Die fressen sich durch den Wohlstand durch und suchen sich halt irgendwas, wo sie sich drüber aufregen können und wo sie sich abgrenzen können und wo sie am besten noch ein bisschen diskriminieren können. Weil das macht der Lanchismus ja auch. Der diskriminiert ja tatsächlich alles, was nicht exakt so ist wie er selbst.
Vor allem muss man sehen, dass das keine Menschen sind, die eine intellektuell reflektierte Entscheidung getroffen haben, sondern die glauben, woran sie glauben, weil es in ihrer Persönlichkeit verankert ist, so zu sein.
Und nach wie vor, und das ist immer so, und immer wieder, das ist eigentlich das Schlimmste, immer wieder werde ich mit diesem Lanchismus-Thema, ist eigentlich ein schöner Begriff, muss ich mir merken. Ich werde immer wieder damit konfrontiert auf unterschiedliche Weise, und ich denke mir jedes Mal, ach mein Gott, ey, ich habe nur dieses eine mickrige kleine Kackleben, da muss ich mich doch nicht noch mit Leuten beschäftigen, die ich nicht der Rede wert halte. Das finde ich
immer
das
Tragische. Die am Rad drehen, ja.
Ja, das ist so, wo ich immer denke, warum reden wir denn jetzt schon wieder darüber? Die machen doch nichts, die verändern nichts. Die werden dadurch mächtig, dass wir, was wir machen, ist dadurch, dass wir drüber reden, legitimieren wir erst deren schwachsinnige Art. Weißt du, wenn wir die weg,
richtig,
wenn wir genau, die auslachen, wenn wir sagen, ja, sicher. Ich meine, hast du diesen Artikel gelesen? Ach komm, nee, ich hack da jetzt gar nicht weiter drauf rum. Also wenn wir die wirklich so auslachen würden, wie ich es eigentlich für richtig halte, dann hätten die noch nicht mal irgendeine Diskursmacht. Null.
Mhm, ja.
Dann würden die da in ihrem Sud kochen und fertig. Aber ständig reden wir darüber. Neulich musste ich auch mit Malte wieder drüber reden. Warum legitimieren wir die überhaupt?
Weil sie uns so wahnsinnig aufregen. Also mich zum Beispiel belästigen diese Leute.
Natürlich, das ist ja deren Strategie. Das ist die Strategie der Fundamentalisten, ist es, die anderen zu belästigen. Und zwar so lange, bis die Belästigten zurückweichen.
Zu dominieren, ja.
Genau, bis die Belästigten zurückweichen, damit sie sagen können, seht ihr, wir haben gewonnen. Mhm. So. Und das einzige Nicht-Zurückweichen, das du machen kannst, weil Argumenten sind die nicht zugänglich. Eine Aufforderung, doch vielleicht mal sich eines freundlicheren Tones zu befleißigen. Ja? Meine Mutter hat immer gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Das heißt im 21. Jahrhundert, wer ficken will, muss freundlich sein.
Mhm.
Also, wie du kommst, gegangen, so wirst du und so weiter. Da gibt's ja tausende Sinnsprüche unserer Großeltern und die haben nicht Unrecht. Wer zu mir kommt und mich anschreit, dem höre ich nicht zu.
Ja.
Selbst wenn seine Sache eine gute ist. So. Und wenn du denen aber sagst, hör mal, mach mal einen anderen Umgangston, wenn du mit mir reden willst, dann kriegst du halt als Antwort, das brauche ich nicht, weil ich habe ja recht. Ist ja egal, wie ich die Wahrheit verbreite. Hauptsache, ich verbreite die Wahrheit. Mit sowas kannst du dich nicht auseinandersetzen. Über sowas darf man sich nicht aufregen. Sowas kann man eigentlich nur auslachen. Weil man muss das sogar auslachen. Weil guck dir diese Witzfiguren doch mal an.
Mhm.
Die kriegen einen Scheißdreck auf die Reihe. Nix. Die kriegen nix auf die Reihe den ganzen Tag. Wollen dir aber sagen oder mir aber sagen, wie ich zu leben habe. Entschuldigung? Da kann ich doch nur lachen.
Ja, klar. Also.
So, und das halt vor allen Dingen mit den Mitläufern. Weil, wenn du die auslachst, kommen die vielleicht nochmal ans Nachdenken. Auslachen ist immer gut.
Ja.
Also vor allem, also, wenn es ein ehrliches Auslachen ist, wenn man sich jetzt natürlich hinstellt, funktioniert nicht. Also man muss die halt wirklich lächerlich finden. Die man lächerlich findet, auszulachen, hilft oft dabei, dass sie vielleicht nochmal darüber nachdenken, warum sie ausgelacht werden.
Ja, also ich würde vorschlagen, einfach einen zynischen oder sarkastischen Spruch unter einen Facebook-Eintrag
ja, setzen. Ja, also wie man solche Leute auslacht, das ist recht einfach. Einfach alles, was sie sagen, noch eins weiter drehen.
Ja, genau.
Aus Rumänien und Bulgarien, da kommt jetzt die Armutseinwanderung. Und dann drehst du den einfach noch ein weiter. Können wir denn noch machen? Ja, dann fängst du halt an, über Zigeuner zu reden, weil da kriegst du sie nämlich. Weil eigentlich meinen die Leute, die Rumänen und Bulgaren sagen, die meinen ja Zigeuner.
Na klar.
Ja. Und da kannst du sie halt hinbuxieren.
Ja.
Und wenn sie dann da sind, kannst du halt sagen, okay, schönen Tag noch. Tschüss.
Mhm.
Aber echt, mich regt viel mehr auf. Also merkst du ja selber, mich regen diese Leute nicht auf, mich regt auf, dass ich ständig gezwungen werde, mich damit zu beschäftigen.
Ja, ja, deswegen setzen wir ein Zeichen und gehen über zur nächsten Frage.
Und schneiden das hinterher im Podcast raus. Martin wüsste gerne, ist halb so lang gleich doppelt so kurz?
Geh weg. Keine Ahnung.
Natürlich ist halb so lang doppelt so kurz. Warte mal. Verdammt! Halb so lang. Nee, natürlich nicht. Warte mal, also, das ist nicht nett. Das ist nicht echt keine nette Frage.
Ja, deswegen, ich fühle mich total belästigt davon.
Ja, aber so einfach, so billig kommst du hier nicht weg. Du kannst übrigens immer, wenn du dich belästigt fühlst, dann wie Schotti sagen, Deutschland.
Deutschland.
Deutschland. Tatortreiniger. Wer es nicht gesehen hat, guckt alle den Tatortreiniger. Ist halb so lang gleich doppelt so kurz. Also, eine Stunde ist ja halb so lang wie zwei Stunden.
Ja, genau.
Eine Stunde ist aber doppelt so kurz wie eine halbe Stunde. Das heißt, die Frage ist unzulässig. Weil die eine guckt, oder? Doppelt so kurz guckt nach hinten, also guckt nach unten und halb so lang guckt nach oben oder nach vorne.
Doppelt so kurz ist überhaupt eine schwachsinnige, eine widersprechende Bezeichnung. Du kannst nicht sagen, dass etwas doppelt so kurz ist.
Ja, wieso?
Das macht irgendwie keinen Sinn.
Ja, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Ich würde jetzt gerne rausfinden, was da nicht stimmt.
Das widerspricht einfach der sprachlichen Konvention von halblang und so zu sprechen. Man sagt einfach nicht halb so kurz. Das
ist ja nur halb so lang. Genau, wenn man meint, dass etwas
kürzer ist, dann sagt man nur halb so lang wie irgendwas.
Halb so lang wie eine Stunde ist eine halbe Stunde. Doppelt so kurz wie eine Viertelstunde ist auch eine halbe Stunde, aber es würde, stimmt. Wahrscheinlich ist es das, es tut sprachlich weh, aber ich habe es nicht gemerkt. Was täte ich ohne dich? Doppelt so kurz. Hm. Na, warte, Martin. Ich kriege noch. Verdammt. Markus schreibt. Ich habe die Fragen ja alle noch nicht gelesen, ne? Ich habe einen Wehrmachtsdolch geerbt. Deutschland. Was damit tun? Wegwerfen? An einen Händler verkaufen? Verkaufen und den Erlös an eine Antifa-Opferorganisation spenden? Was mit einem Wehrmachtsdolch tun? Deutschland.
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich persönlich bin ja total abgestoßen von Nazi-Memorabilia. Mhm. Also ich war vor einem Jahr ungefähr auf einem Antiquitätenmarkt und da wimmelt es ja nur so von diesem Scheiß.
Deutschland.
Und das war für mich sowas von offensive, dass ich das gleich mal gegoogelt habe. Also ich habe danach gegoogelt, wie das eigentlich ist, ob man auf seinem Stand offen irgendeine Wehrmachtsscheiße feilbieten darf. Und in den Richtlinien von eBay steht zum Beispiel, dass die Händler verpflichtet seien, die Nazi-Embleme irgendwie zu kaschieren. Also Hakenkreuze, Reichsadler und so weiter.
Auf den Fotos, die sie
reinstellen, ganz genau. Ich frage mich aber, was für eine Art Mensch kauft sowas? Ich gehe doch nicht an sowas vorbei und denke mir, geil, echt aus der Hitlerzeit. Weißt
doch,
ne?
Genau so.
Muss ich haben.
Faszination des Bösen. Und halt so Stonk, ne? Der Führer hat gemalt.
Also, weißt ja, du, ich finde zwar nicht, dass so etwas tabu sein sollte, aber es wundert mich, wie man bei solchen Dingen nicht Ekel empfinden kann. In Wien zum Beispiel, in Wien geht man ja mit der Nazi-Zeit ganz anders um, habe ich gemerkt. Also da findet man aufgeschlagene Hakenkreuze in solchen Antiquitätenläden im Schaufenster. Die gehen da halt lockerer mit um. Hm. Also meine Lösung für das Problem wäre, das irgendwie in die USA zu verkaufen, wo es ja viele Nazi-Memorabilia-Sammler gibt, denen ich aber eine gewisse Naivität unterstellen würde. Die gehen mit den Nazis halt so um wie die Japaner mit der europäischen Kultur. Mhm. Die nehmen das so als, ich weiß nicht, das ist so eine Exotik dazwischen.
Ja, genau.
Das ist fern von jedem Verständnis. Und ich persönlich könnte ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass der Dolch irgendwo in Amerika bei einem reichen Sack in der Schrankvitrine liegt, statt in der Schublade von einer ostdeutschen Glatze, die sich daran aufgeheilt. Auf so eine Art,
oh,
die ich dann...
Kopfkino! Oh Gott. Deutschland.
Also so würde ich damit umgehen. Und natürlich den Erlös spenden an, keine Ahnung, Integrationseinrichtung oder so. Nicht an die Antifa.
Nee, bloß nicht.
Also,
das sind halt die Fundamentalisten, von denen wir eben geredet haben, nur aus einer anderen Richtung. Ja, verkaufen, also wenn du nicht behalten willst, also geerbt, also ist halt, weiß ich nicht, wenn mein Opa, also wenn jetzt irgendwo auftauchen würde, der Wehrmachtsdolch meines Opas, war der überhaupt bei der Wehrmacht, weiß ich gar nicht. Wenn jetzt der Wehrmachtsdolch meines Opas irgendwo auftauchen würde und meine Oma, die auch nicht mehr lebt, Gott, sind das viele Konjunktive gerade, würde sagen, hier Junge, das ist der alte Dolch von deinem Opa, ich würde den wahrscheinlich aufheben, weil das der alte Dolch von meinem Opa wäre oder so. Und aber sonst, ja, verkaufen. Klar, verkaufen und von der Kohle einen drauf machen oder so.
Ja.
Man muss das auch nicht notwendigerweise an irgendwie einen Verein gegen Rechts spenden. Also das finde ich dann halt wieder so ein bisschen, mach mit dem Geld halt, was du willst. Wenn du spenden willst, spende es halt. Ja. Oder halt ordentlich LSD fressen und mit dem Dolch auf der Straße rumrennen und für einen Krieg Verlauf noch nachträglich zu beeinflussen.
Oder ich habe immer so eine Fantasie, dass ich dass ich durch einen Freizeitpark laufe und die Kostüme dieser als Bären verkleideten Leute aufschlitze. Und Anzünden. In meiner Fantasie haben die alle solche Urinbeutel. Und die durchstoße ich mit irgendwelchen Speeren und dann stehen die da und spritzen aus 1000 Löchern und die Kinder völlig traumatisiert laufen in alle Richtungen davon.
Ja, was haben sie denn? Das ist der Urinettenbär.
Die lustige Kuh Uriella.
Oh Gott, ist das Urinella. Schlimm. Urinella, ja. Oh. Ja, aber schönes Bild, stimmt. Ah. Patrick wüsste gerne, ob wir heute noch Donald Duck oder Your Mileage May Vary Donald Duck lesen und ob wir die genialen Stories von Karl Barks kennen.
Kenn ich.
Ja. Ja und ja.
Ja und ja. Ja also und ich ja. habe auch die Karl Barks Collection da und finde es total schade, dass ich nie dazu komme, das zu lesen.
Echt nicht?
Ja, ich finde einfach Comics lesen, das tut man nicht einfach so nebenher. Für mich ist das immer mit Aufwand verbunden. Das ist so wie Essen gehen, da muss man sich irgendwie schick anziehen und aus dem Haus und so. Und so sind auch Comics. Wenn ich lese, dann im Bett, auf meinem E-Reader und so weiter. Und bei Comics, da muss ich mich immer schön hinsetzen, sehr bequem alles machen und mir richtig Zeit nehmen, weil also ich weiß nicht, wie du Comics liest, aber ich kann die nicht einfach so Seite für Seite wegdingsen. Ich muss mir die Bilder sehr genau ansehen.
Nee, das nicht so. Also ich gucke mir die Bilder nicht sehr genau an. Darum habe ich auch nicht so viel Freude an Comics, die extrem detailreich gezeichnet sind. Also damit tue ich mich immer ein bisschen schwer. Sondern ich nehme halt das Bild so in seiner Gesamtheit irgendwie auf. Mhm. Also das Bild transportiert dann halt noch ein Gefühl. Wo ich das nicht so habe, was sehr, obwohl nee, das war so detailliert auch nicht. Craig Thompson, Geschichte einer Reise, hast du das gelesen?
Nee.
Das ist, ja, da waren relativ viele Details auf den Bildern, aber das war auch anders gemeint. Also es ist halt ein Reisetagebuch.
Aber Craig Thompson, das ist doch der auch Habibi gemacht hat und genau, Blankets. Mhm. Das ist ein wunderbarer Zeichner.
Ja, aber der ist nicht so detailgenau, also sondern das sind, ich finde da jetzt nicht so viele Details, dass man die Bilder sich so sehr intensiv angucken muss. Mhm. Ah, das Tagebuch einer Reise ist toll. Ist auch ein ganz tolles Geschenk. Also ich habe das schon häufiger verschenkt und es hat noch nie jemand nicht total begeistert zurückgemeldet, dass er es gelesen hat.
Das wurde aber gar nicht so gehypt, ne?
Ich glaube, das ist das nicht sogar sein erstes?
Nee, das ist das zweite. Das weiß ich. Ah, okay. Sure. Sein zweites. Mhm.
Ich bin da auch eher zufällig drüber gestolpert und finde das halt toll. Also ein Reisetagebuch, das sowohl Text als auch Illustration hat. Traumhaft.
Ja.
Seitdem würde ich das gerne auch können. Also seitdem würde ich gerne zeichnen können, Comics zeichnen können.
So ging es mir auch.
Jetzt sagen alle, die das können, ja, dann üb's halt, du Pfeife. Weil da ist nämlich extrem viel Handwerk dabei, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Ja, Karl Barks, toll. Und Erika Fuchs, also die Übersetzung von Dr. Erika Fuchs, also die alte, wahrscheinlich sogar die erste, oder? Deutschsprachige oder Nachkriegsdeutsch. Duck-Übersetzerin, die war super. Ich nehme auch dieses Bild, wo eine Katze sich bei Donald in den Haaren verkrallt hat und faucht. Und Donald sagt, warte mal, Schnurli, was ist mit dir, was ficht dich an? Super, oder? Wo du eigentlich,
eine Schönheit.
Wobei du eigentlich weißt, der sagt halt eigentlich gerade, Scheißkatze, was ficht dich an? Sehr schön. Finde ich sehr schön. Es gibt übrigens einen Twitter-Account, dem alle folgen sollten. Der heißt Good Duck Panels. Mhm. Der vertwittert immer mal wieder so einzelne Zeichnungen aus alten Karl Barks Heften. Vor allen Dingen, wenn sie zu Zeitgeschichtlichem passen. Also zu Weihnachten hat er dann irgendwie was vertwittert. Good Duck Panels. Also kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Mhm. Der macht Spaß.
Eine Frage zu Donald. Ich wurde immer angefeindet, wenn ich gesagt habe, dass ich Mickey Mouse viel lieber mag als Donald Duck.
Ja, zu Recht.
Ja, und ich verstehe das nicht.
Kann ich dir sagen, Mickey ist ein Klugscheißer.
Ja, deswegen mag ich den. Der ist halt schlau. Weißt du,
der ist halt nicht schlau, der ist halt nicht nur schlau, sondern er ist halt ein Klugscheißer. Ich habe ja nichts gegen schlaue Leute, ganz im Gegenteil. Ich liebe schlaue Leute und wäre am liebsten ausschließlich von schlauen Leuten umgeben. Aber wenn die halt ständig ankommen und mir sagen, wie es eigentlich richtig geht. Mickey Mouse ist der Erfinder von Someone is Wrong on the Internet. Das ist Mickey Mouse. So? Bah, Mickey, ey. Geh weg.
Ist ein Streber.
Ja, genau, so ein Streber.
Ja, aber Donald ist ein Loser. Und Donald, ja gut, Loser sind ja immer irgendwie sympathisch.
Donald ist ein beautiful Loser. Das ist der große Unterschied.
Aber der tut mir immer so leid. Mir bricht es immer das Herz, wenn der da wieder so einen Wutanfall kriegt. Ja. Und man weiß genau, es gibt keinen Ausweg für sein Problem. Es gibt keine Lösung. Niemand wird ihm helfen. Er ist einfach der geborene Loser. Nein, der deprimiert mich einfach. Mickey baut mich auf.
Ich finde Mickey schlimm. Also ja, wirklich, Mickey fand ich immer irgendwie nicht so toll als Kind und später habe ich dann auch rausgefunden, warum, weil er nämlich so ein Streber ist. Und ich habe ja, ne, also das ist auch, es gibt ja viele, also ich hatte letztens ein paar Jahre her auf einer Party auch, ne, das habe ich auch das Wort Streber benutzen, dann stand neben mir auch so ein BWL-Hansel. Das geht ja total auf die Nerven, das irgendwie, nur weil man Leistung zeigen will, wird man da diffamiert.
Wo ich auch gesagt habe,
das ist es halt nicht. Der Streber, der will halt nicht aus sich heraus motiviert Leistung zeigen, sondern er will diese Leistung für andere zeigen, für den Lehrer, für den Chef, für irgendwas. Nicht, weil er denkt, ich will das da ganz besonders gut können, sondern ich will eine gute Note von anderen kriegen. Das ist Strebertum.
Ja, damit ich mich zurücklehnen kann, damit ich wieder alles damit richtig mache.
Damit ich besser bin als die anderen. Damit
das
ich,
ist eine Hündchenmentalität. Ja, so,
genau. Eine Hündin ist sehr gut. Der Streber ist von hündischem Gemüt. Mickey ist von hündischem... Ach, nee, Mickey, nee. Und dass Donald ein Loser ist, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, weil die Zeit in Entenhausen ja nicht vergeht. Das heißt, alles Scheitern in Entenhausen ist konsequenzenlos. Frei. Es mangelt ja nicht an Konsequenzen, sondern sie passieren nicht glücklicherweise. Also alles Scheitern in Entenhausen ist konsequenzenlos. Und das ist schon echt geil.
Mhm. Na, aber die Zeit vergeht eigentlich schon in Entenhausen. Du hast in der Mickey Mouse zum Beispiel, die Comics in der Mickey Mouse, die passen sich immer dem Zeitgeist an, greifen auch aktuelle Entwicklungen auf, technische Neuerungen, aber ich glaube, dass es mit dem Handy so war, dass es in keinem Comic ein Handy gab oder ein Smartphone, weil sich dadurch alle Probleme viel einfacher lösen ließen und dann gäbe es keinen Grund mehr für eine Story.
Wobei ich meine neulich ein Smartphone gesehen zu haben in einer Disney-Geschichte. Aber das ist halt auch heutzutage, ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch so funktioniert, wie die Geschichten, mit denen wir groß geworden sind, also Karl Barks und Erika Fuchs, weiß ich nicht. Ich habe auch die modernen Geschichten nicht wirklich gelesen. Ich hatte sehr lange noch ein Abo vom lustigen Taschenbuch. Auch geil. Also ein Abo von der Taz, der Zeit und ein lustiges Taschenbuch. Fand ich immer sehr schön, wenn die so vor meiner Tür lagen damals. Und hab da aber nicht mehr mit so viel Begeisterung drin gelesen. Und die habe ich dann irgendwann, habe ich das abbestellt und an den Nachbarsjungen verschenkt, der fast in Ohnmacht gefallen wäre, als ich ihm irgendwie so, keine Ahnung wie viel, 150 Mickey Mouse Bücher vor die Tür, einfach hier, nimm. Willst du haben?
Ja, die haben mit der Qualität auch immer nachgelassen. Das stimmt.
Ja, weiß ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe nie. Ich denke dann immer. Ich suche ja immer gerne die Schuld. Also ne, wir sind ja aufgeklärte Menschen, suchen die Schuld zuerst bei uns. Und ich denke halt, naja, Mann, ich bin halt nicht mehr 15 oder 12 oder so, sondern ich bin halt Mitte 40. Und da kommen solche Geschichten vielleicht auch gar nicht mehr so an, wie sie früher mal angekommen sind.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass Donald, heute ist das der Donald, der sieht heute freundlicher aus als früher. In den alten Geschichten sieht der erwachsener aus.
Ja, allein schon dadurch, dass er einen längeren Schnabel hat. Das wurde ja alles irgendwie auf cute getrimmt.
Ja, cute, das ist genau, der ist niedlicher geworden, ja, richtig. Ja. Und das gefällt mir nicht. Also der ist immer so nett und freundlich und dann immer im Lachen und so. Und das ist halt nicht, das ist er halt nicht. Sondern er ist schon ein Loser.
Ja. Ja, so Cheerleader-mäßig kommt er immer daher, ne? So, hey, lass uns gehen!
Ja, genau. Aber Mickey, ey, ne? Und dann dieses...
Ja, ich entschuldige mich bei allen, die das jetzt irgendwie offensive finden, aber ich...
Offensive. No offense. No offense, but Mickey sucks. Der Martin fragt, wenn ich im Ruhrgebiet im Lokal einen Pfannkuchen bestelle, sieht er etwa so aus wie eine Pizza, schmeckt nur ganz anders. Eine Teigscheibe, rund, flach, mit leckeren Sachen belegt und vielleicht noch mit einem feinen Sößchen übergossen. Würde ich in Berlin einen Pfannkuchen bestellen, bekäme ich einen in siedendem Fett ausgebackenen faustgroßen Krapfen. Möglicherweise süß gefüllt, auch lecker, aber nicht zu vergleichen mit dem ersten. Was müsste ich denn in Berlin bestellen, um statt eines gefüllten Teigballs eine belegte Teigscheibe zu bekommen? Das ist ganz einfach, das ist ein Eierkuchen.
Ein Eierkuchen, okay. Wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, Plinzen halt. Ne?
Sind das Plinzen?
Also zumindest habe ich mal gelernt, dass das Plinzen sind. Ich habe noch nie Plinzen bestellt und dann Pfannkuchen bekommen, weil da, wo ich herkomme, heißt das auch Pfannkuchen. Natürlich sind das auch keine Krapfen, sondern das sind Berliner. Krapfen sind doch ganz andere. Krapfen sind doch diese gezogenen.
Ausgezogene.
Ja. Oder? Das sind doch Krapfen, diese dunklen Dinger mit den Rosinen drin. Also die
ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich kenne als Synonym Berliner, Krapfen, Kreppel. Das ist für mich alles dasselbe.
Ja. Ja. Aber Pfannkuchen, ich finde, Pfannkuchen ist auch ein total falsches Wort dafür. Das ist so auch, das ist halt falsch.
Ja, wieso Kuchen, nicht wahr? Allein vom Kuchen weckt total, also es ist misleading. Das weckt falsche Assoziationen.
Nee, Pfannen und, weckt bei mir die falsche Assoziation, weil der kommt halt nicht aus der Pfanne.
Wieso, das tut er doch.
Nee, ich meine den Berliner.
Ach so, der Berliner, okay.
Der Berliner kommt ja nicht aus der Pfanne und darum finde ich den Berliner Begriff für Berliner, den Berliner Begriff für Berliner finde ich darum, also den finde ich schon falsch. Der ist, das ist halt nicht, man sollte auch wenigstens so ein bisschen Form follows Function haben, weißt du?
Ja.
Also der kommt halt nicht aus der Pfanne. Okay, es ist ein bisschen Kuchen, aber.
Aber Pfannkuchen, und ich rede jetzt von Eierkuchen, sind sowieso ein interessantes Phänomen. Es gibt auch solche Pfannkuchenlokale, so Pannekölke oder so. In den Niederlanden hat man das. Und da gehst du rein, da bestellst du dir für 6 oder 7 Euro einen Pfannkuchen und dann kommt dann auf so einem Teller so ein wirklich hauchdünnes Scheibchen. Mhm. Ich bin jedes Mal so enttäuscht. Wenn ich das nämlich bei mir zu Hause mache, dann ist der Teller richtig voll belegt mit dem Zeug und dann kommt auch richtig dick Zeug rein und es wird dann schön gerollt und man wird satt davon. Und ich finde das einfach so enttäuschend, was einem auch als Crepe verkauft wird auf der Kirmes. Das ist ja nix. Und das kostet viel zu viel. Also das ist lächerlich.
Ist das, was einem als Crepe verkauft wird, ist das falsch? Ich dachte, das gehört so. Ich dachte, Crepe sind halt diese hauchdünnen Dinge, sie mit
das sind diese Schokocreme drin. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist richtig. Crepe ist eher so Kiffergenesungswerk. Also Crepe ist das, das ist halt, wenn du dringend was Süßes brauchst. Aber nicht
dringend.
Ganz dringend, genau.
Ja.
Und wenn du ganz dringend was Süßes brauchst und nicht irgendwie Snickers willst, weil Snickers ist halt auch irgendwie nicht lecker.
Ja. Ja, das gleicht wirklich so in der Fähigkeit, einen zufrieden zu machen, gleicht das einem Schokoriegel.
Stimmt, ja. Aber was habe ich denn zuletzt für ein Crepe bezahlt? Nix, weil ein Freund bezahlt hat. Was haben die Crepes gekostet? Was kosten Crepes? Ich kaufe mir nie Crepes.
Zwischen 3 und 5 Euro, das ist unverhältnismäßig, wenn du dir ansiehst, was da drin ist.
Naja, aber du musst das Personal bezahlen, du musst, ne, also das Ding will gemacht werden.
Ja, natürlich, aber vergleich das mal mit dem Nährwert eines Döners zum Beispiel.
Ja, stimmt. Das stimmt schon,
Also für mich ist das sinnloses Essen. Ich ärgere mich jedes Mal.
Ich weiß, jetzt ist der Döner sinnvoll? Da bin ich nicht sicher. Aber gut. Na, jedenfalls sind es Eierkuchen. Heißt es Eierkuchen. Also wenn du einen Teigfladen, einen süßen Teigfladen aus der Pfanne haben willst, in Berlin sind es Eierkuchen.
Mhm.
Sinnloses Essen. Nee, das macht ja schon irgendwie ein bisschen glücklich. Also ich habe mich sehr über meinen Crepe gefreut. Das stimmt auch nicht. Eigentlich war er nicht süß genug. Ist eigentlich der oder das Crepe?
Le Crepe. Das? Ich hätte gerne ein Crepe oder einen Crepe. Das weiß ich nicht.
Ah, wir bestellen Crap. Das einfach nie wieder. Dann machen wir uns auch nicht lächerlich beim Bestellen.
Ja.
Sebastian wüsste gerne, wozu sind eigentlich Westen da?
Lol. Westen. Das ist so wie Crepes sinnloses Essen ist, so sind Westen sinnlose Kleidung. Für mich jetzt.
Naja, ich finde so.
Aber also, nein, die sind natürlich nicht. Die sind natürlich sehr praktisch.
Nee, so ein Dreiteiler, also ich finde, ein Dreiteiler sieht immer sehr gut aus mit Weste. Also ne, ein Anzug, wo du halt nicht nur eine Hose und einen Sakko, sondern auch eine Weste
ja,
drunter hast.
Ja.
Da ist es halt ein schönes Kleidungsstück, finde ich. Also da, so würde ich sogar gerne rumlaufen, wenn es nicht so fürchterlich teuer wäre.
Also es gibt ja diese Rentnerwesten.
Ja, Funktionsweste meinst du?
Funktionswesten, ganz genau. Die sind praktisch und weil man da Zeug drin verstauen kann. Ich frage mich aber, was die da alles reintun.
Naja, wahrscheinlich so, das, was Mädchen Q-Tips in die Handtasche tun.
Ja, also bei Berufskleidung verstehe ich das. Da trägt man einfach die Sachen bei sich, die man braucht.
Ja, und du hast halt, du bist beweglicher, klar. Wenn du arbeitest, wenn du mit den Armen irgendwie was machen willst und eine Jacke anhast, bist du unbeweglicher, als
genau,
wenn du eine Weste
anhast.
Genau, und
es ist auch ein bisschen schicker als die Bauchgürteltasche.
Na, die Bauchgürteltasche sieht schon sehr gut aus. Man sollte nur selbst keinen Bauchgürtel haben.
Ja.
Seltsamerweise sind es halt immer die Typen, die sowieso schon so eine Tasche vorne haben, die dann noch so eine Tasche dahin machen.
Stimmt, ja. Aber ansonsten denke ich mit Schrecken an Westen. Es gab nämlich Anfang der 90er so eine Mode, dass man Wildlederwesten trug als Mädchen. Das gehörte auch zu meinem Firm-Outfit.
Wildlederweste?
Firm-Lederweste. Und das war so eine schwarze Wildlederweste, aus der noch vorne so ein Jabot herauslugte.
Ein was?
Weißt du, so ein barockes Jabot.
Was ist das?
Das ist so ein wie soll ich das beschreiben? Weißt du, was Piraten an den Hemden haben? So ein Brustlatz? Ein langer
Piraten
Brustlatz?
Piraten haben einen Latz an den Händen? Hemden. Ein langer Brustlatz.
Hemden. Denk an barocke
Kleidung.
Warte mal,
ich google das gerade mal. Vielleicht ist das einfacher. Wie schreibt man das?
J-A-B-O-T.
J-A-B-O-T. Jabot. Schabau. Vorne Schabau. Hing dann immer noch so ein bisschen Schabau dran. Bei meiner Firmung hatte ich vorne Schabau auf dem Hemd. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Also so praktisch, ja, okay, so ein Latz.
So ein Latz ganz
Spitze,
genau. Und der musste aus der Wildlederweste herauslugen. Ja. Das war so ein Outfit, das konnte man in jedem C&A kaufen. Und es war furchtbar. Das sah furchtbar aus. Dazu noch so eine Hochwasserhose und so komische Schuhe mit so einer Holzsohle. Mit so einem Holzpflock, der
Klocks,
in die Sohle eingearbeitet war.
Ein in die Sohle eingearbeiteter Holzpflock.
Ja.
Das
also nicht Klocks, so eine Holz. Also stell dir vor, du hast einen Absatz, einen Absatz von einem robusten Schuh. Mhm. Du schneidest ihn auf, legst eine Holzscheibe hinein und klebst es wieder zusammen.
Warum?
Ich weiß nicht warum. Eine Mode.
Ah. Was macht denn das? Macht das wenigstens irgendwie krasse Geräusche, wenn man läuft? So?
Nein, das macht gar nichts. Das ist einfach nur Deko.
Hm.
Glaube ich zumindest. Vielleicht kann die Frage ja jemand beantworten, der Schuhmacher ist oder sich mit so etwas ausgibt. Vielleicht ist das folgt das irgendeinem Zweck, der dann zweckentfremdet wurde, hat sich das als Mode verselbstständigt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das sehr modern und man findet diese Absätze heute noch eigentlich an Schuhen, an Stiefeln besonders.
Bist du sicher, dass das Holz, du meinst also praktisch, also ich habe gerade ein Holzpflock, du meinst einfach, dass der Absatz aus mehreren Schichten besteht und eine dieser Schichten ist Holz?
Ja,
kann es nicht sein, dass das Kork ist?
Mag sein, dass es Kork ist.
Weil wenn es Kork ist, dann dämpft es. Okay. Also das ist Dämpfung, Kork.
Ja.
Es sieht aus wie Holz, ja, Kork sieht gerne mal aus wie Holz, wenn man, ja. Ja, aber ja, also du hattest Schabau am Hemd.
Genau.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte noch weitergeht und ich dich mal wieder unterbrochen. Nee, achso.
Nein. Ich wollte nur sagen, warum ich die Westen. Ich habe was gegen Westen. Ich könnte heute keine Weste mehr anziehen, weil ich immer an diese Firmungsfotos denke mit meinem Jabot.
Ich könnte das auch nicht und ich wollte das auch nicht.
Ja.
Aber außer wenn ich einen Dreiteiler trage. Aber den kann ich mir nicht leisten.
Ja, aber die Weste, weißt du, die assoziiere ich dann andererseits auch wieder, diese schicke Weste, als Kleidungsstück zum Markieren einer Funktion, und zwar der Butler. Ja, der sollte eine klar erkennbare Weste anhaben, sodass er als Bediensteter sofort zu erkennen ist. Also ich assoziiere das doch mal mit so einem Kellner und Ober und
ja.
Mit solchen Diensten.
Mit Menschen, die man als livriert bezeichnet. Ne?
Ja, genau.
Livrierte Leute. Ja, ja, ich, ah, Mann. Jetzt habe also ich wieder Bock auf
Weste
Anzüge.
Die Weste hat viele Funktionen.
Genau. Sie hat viele Funktionen und über 60 ist sie beige.
Immer beige, ja.
Immer beige. Wir sollten, eigentlich sollten wir so einen beige Jackenclub aufmachen. Eigentlich sollten wir uns beige Jacken kaufen und Rentner trollen. Schöne Jacke und selber so eine beige Jacke. Ne?
Hey, der Sheldon, der hat doch so eine.
Weißt du, welche, ja, genau.
Weißt du, welche ich meine?
Ja, ja. Ahmadinejad-Jacke. Westen. Der Jens fragt, was haltet ihr von Minimalismus? Zur Erklärung, ein gewisser Sebastian Küpers hat jetzt unter 100 Gegenstände inklusive Möbel. Der mietet jetzt nur noch Wohnungen mit Möbeln und hat alle Bücher etc. digital. Finde ich geil.
Ich auch.
Könnte ich nicht.
Total.
Könnte ich nicht, aber finde ich geil. Ballastloses Leben, ballastfreies Leben, fände ich toll. Kriege ich aber nicht hin, wenn ich mich hier so umgucke. Mhm.
Ja, also ich finde das auch geil. Das ist auch genau das, was es mir erlauben würde, endlich mal konzentriert zu arbeiten. Mhm. Ich merke das immer wieder, wenn ich in einem Hotel bin. Da könnte ich mich einfach hinsetzen und mein Kopf ist frei und hängt sich nicht immer auf an diesem ganzen Schrott, den man angesammelt hat.
Exakt, ja. In Hotels habe ich das auch. Da bin ich, ich bin dann im Hotel, selbst wenn es 14 Tage sind, habe irgendwie meine 6 Hemden da hängen, 2 Hosen, 3 Hosen, 2 Paar Schuhe und denke jedes Mal, eigentlich reicht das.
Ja.
Ah, Mann. Hm.
Das reicht auch. Ich muss auch gestehen, dass ich immer ein paar Schuhe habe und ein paar Hosen.
Hosen.
und eine Jacke. Und mehr brauche ich nicht.
Ah, nee, da bin ich schon, da habe ich schon mehr. Ich habe so einen Schuh-Tick.
Du hast einen Schuh-Tick?
Ja, ich habe einen Schuh-Tick.
Geh weg.
ja, jetzt nicht so Imelda Marcos, ne? Sondern ich, ja, ich mag
du
halt Schuhe.
Einfach Schuhe.
Ich mag Schuhe und ich kaufe mir auch gerne Schuhe. Dummerweise habe ich einen vergleichsweise teuren Geschmack, sodass ich das relativ selten nur tun kann. Aber ich wechsle auch gerne meine Schuhe täglich irgendwie. Also ich, ja, Schuhe mag ich. Aber das liegt doch, glaube ich, daran, dass wenn du so stark übergewichtig bist, ne, dann kannst du halt nicht mal schnell zu P&C reinrennen und dir irgendwie ein Hemd kaufen, weil du da gerade Bock drauf hast oder sowas. Also dieses, ne, was so der Klassiker des Shoppings eigentlich ist. Das heißt, ich lebe also mit meinem Übergewicht in einer Welt, die einen starken Konsumdruck ausübt, den ich irgendwann immer mal befriedigen muss. Also ich muss irgendwann das Ventil mal kurz aufmachen, bin aber nicht in der Lage, mir mal eben was Schönes zu kaufen im Klamottenladen, weil es mir halt nicht passt, schlicht und ergreifend. Dass dasjenige, was, egal wie fett du bist, dir immer passen wird und was es an jeder Ecke gibt, sind Schuhe.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich deswegen auch so ein bisschen so einen Schuhfimmel habe.
Ja.
Weil ich kann, da ist halt mein Ventil. Wenn ich mir was Schönes kaufen will, kaufe ich mir ein paar schöne Rahmengenähte.
Mhm. Aber hier diese Frage mit dem materiellen Dings und so. Ich finde einerseits, also für mich persönlich ist es natürlich von großem Vorteil, so wenige Gegenstände wie möglich zu haben und viel auch digital zu besitzen. Aber als Nostalgikerin frage ich mich, was es bedeutet, wenn die materielle Kultur immer mehr schwindet. Das heißt, was hinterlassen wir für unsere Nachkommen? Werden die noch an der Vergangenheit knabbern können? Werden die noch diese wunderbare Erfahrung machen können, wie ich sie zum Beispiel habe, wenn ich ein altes Poesiealbum aus den 20er Jahren vor mir habe, wo noch so richtig altmodische Glanzbilder drin sind, wo jemand mit einer total typischen Handschrift für diese Zeit was reingeschrieben hat. Das ist etwas so Tolles. Was kann ich meinen Enkelkindern zeigen? Eine digitale Grußkarte? Not so much.
Ja.
Und das Problem ist halt der Überfluss, in dem wir leben, der eine asketische Haltung geradezu als Protest provoziert.
Mhm.
Und ich würde behaupten, dass wir den Mittelweg noch nicht so gefunden haben. Es gibt halt diesen Messi, diese Horrorvorstellung, dass man sich von nichts trennen kann, einfach versinkt und gar nicht mehr weiterkommt. Ja. Und dann gibt es so diesen Asketizismus oder wie das heißt, oder diese
Minimalismus.
Diesen Minimalismus, genau, der dann aber den anderen nicht mitdenkt oder der einfach nicht in die Zukunft denkt, an das Bedürfnis denkt, auch mal in die Vergangenheit zu schauen oder schauen zu können.
Die Frage ist halt, was dieser Mensch, also was die 100 Gegenstände sind, die dieser Mensch hat. Wahrscheinlich müsste man sich Gedanken, also wenn man sowas macht und tatsächlich an die Zukunft denkt, müsste man sich vielleicht Gedanken darüber machen, welche dieser Gegenstände, oder vielleicht, dass man von seinen 100 Gegenständen 10 hat, die eine dynastische Nachhaltigkeit irgendwie beinhalten, also die auch in 3 Generationen noch von irgendeinem Wert sein können.
Hast du gerade dynastische Nachhaltigkeit gesagt?
Ich habe dynastische Nachhaltigkeit gesagt.
Das finde ich sehr schön.
Danke. Danke. ja, manchmal, ich bin mit Lob nicht so. dass man sich vielleicht Gedanken darüber macht, also sagt, 10% meines vollkommen überflüssigen Wegwerfbesitzes müssen halt, weiß ich nicht, muss halt ein bestimmtes Bücher aus einem bestimmten Papier sein, das auch 200 Jahre hält oder so. Oder Gegenstände wie, keine Ahnung, ist der älteste Gegenstand in meinem Besitz ist einfach so ein blöder Kerzenständer, ein ganz einfacher, schlichter Kerzenständer, aber der ist halt aus dem 19. Jahrhundert. Solche Gegenstände, also dass man sich bewusst vielleicht mit Gegenständen umgibt, die nicht während des eigenen Lebens schon verfallen oder zerfallen. Mhm. Nachhaltigkeit halt, ne?
Ja.
Aber wenn ich mir überlege, 100 Gegenstände, allein in meiner Küche sind mehr als 100 Gegenstände. Ich weiß gar nicht, wie macht der das? Kocht der nicht? Also klar, wenn ich jeden Tag hier irgendwie draußen irgendwas essen gehe, an der Falafelbude oder so, dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber ja.
Ja, der müsste dann ja wirklich nur einen Topf, eine Pfanne, Gabel, Löffelchen, Messer, aber selbst wenn man die Grunddinge zusammenzählt,
kommst auch du so schon
Schüssel,
auf 100?
Tasse, ja, klar, ganz schnell.
Du willst deinen Besuch bewirten? Klar, du kannst halt keinen Besuch kriegen und solche Sachen alle machen, aber du willst alleine, ja. Ich will doch für mindestens 4 Leute will ich doch schon mal Zeugs hier haben. Mhm. Das heißt ja 4 Teller, 4 Tassen, 4 Löffel, 4 Schüsseln, 4 Messer, 4 Gabeln. Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht mit diesen 100 Gegenständen.
Ja, das hat er sich ausgedacht.
oder er mietet möblierte Wohnung. Warte mal, wenn man möbliert mietet, ist Besteck schon drin, ne? Das heißt, er bescheißt.
Ja.
Er bescheißt also. Okay.
So nicht.
Aber prinzipiell würde ich das gerne können. Weil der Witz ja auch ist, wenn man sich so umguckt in seinem Besitz, wie viele Sachen sind davon wirklich wichtig? Also wie viel?
Ja,
du darfst nur diesen einen Koffer voll machen. Womit machst du ihn voll? Und dann stellst du irgendwann ganz schnell fest, eigentlich reicht auch ein kleinerer Koffer.
Weißt du, was ein gutes Prinzip wäre? Hm? Alles, was du in den letzten 24 Stunden nicht gebraucht hast, kann weg.
Ja. Oder zumindest alles, was du in den letzten 12 Monaten nicht gebraucht hast, kann weg. Oder 6 Monaten. Kommt vielleicht sogar noch. Also 24 Stunden ist ein bisschen knapp. Aber ich glaube, sowas wie ab drei Monate aufwärts. Mit Ausnahme dann von sowas wie, keine Ahnung, der Bikini oder sowas, weil halt Winter ist. Das wäre halt bescheuert, aber ja. Ja, sowas macht mich immer nachdenklich, weil ich halt, ich bin halt ein sehr unordentlicher Mensch und ich habe sehr viel Zeug. Also ich bin noch kein Messi, aber ich habe halt viel Zeug und das ist alles on display, ne? Das liegt halt rum. Und ich verzweifle oft an mir selbst. Darum finde ich solche Leute, die sagen, okay, ich schmeiße jetzt alles raus, finde ich immer sehr bewundernswert.
Ja.
Weil ich hätte das auch gerne, weil das ist halt kein Ballast. Man kann halt einfach Koffer packen gehen. Ich finde das auch das eine sehr interessante Option, einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht hier 50, 60 Umzugskartons voll machen und mit einem LKW abtransportieren. Das ist ja auch sowas, was Besitz besitzt halt, ne?
Empfindest du eigentlich das Zeug, was du besitzt, auch als identitätsstiftend? Ich finde nämlich, dass das so etwas ist, was Jugendlichen oder jungen Menschen, 20-somethings, stark eigen ist. Ich war auch so. Ich hatte meine CDs und Schallplatten und Bücher und Comics. Das war alles Auch wenn ich natürlich das mir gegenüber nie zugegeben hätte, aber heute kann ich sagen, heute weiß ich es. Das war für mich eine Art, anderen zu zeigen, eventuellen Besuchern zu zeigen, wer ich bin.
Ja, natürlich. Aber das ist bei mir.
Und mir war es wichtig, dass die reinkommen und sehen, da stehen jetzt Bücher von Foucault oder so, ja.
Suhrkamp nach Farben geordnet.
Ja, genau. Und das habe ich zum Beispiel komplett abgelegt. Das habe ich gar nicht mehr.
Ich hatte das bestimmt auch und habe das bestimmt auch noch bis weit ins Erwachsenenalter hinein mitgenommen.
Mhm.
Aber mittlerweile, nee, das würde auch nicht mehr funktionieren. Alleine wegen der Unordnung würde das schon nicht mehr funktionieren.
Ja.
Nee, das eigentlich, nee, denke ich nicht. Nee, darum könnte auch alles raus, ohne dass ein Teil von mir verloren ginge. Das, ja. Außer vielleicht so ein paar. Ich meine, ich habe halt die Calvin und Hobbes Gesamtausgabe. Die kann ich halt nicht wegwerfen.
Ja.
Und ich habe die Don Martin Gesamtausgabe. Jetzt einfach nur mal, um ein bisschen anzugeben. Kennst du gar nicht.
Die kenne ich gar nicht.
Sie kennt Don Martin nicht. Naja. Don Martin ist einer der Cartoonisten aus dem Mad Magazine.
Ah.
Und zwar dieser Typ, der immer diese langen Gesichter und diese umgeklappten Schuhe, wenn die Leute gehen, dann haben die immer so umgeklappte Schuhspitzen gehabt und sowas. Der hat, die hat der immer gezeichnet. Also aus dem Mad Magazine kennst du vielleicht diese Geräusche, also diese verbalisierten Geräusche, Krakaschlack oder Katschumpf und so. Das sind alles Don Martin Comics gewesen, wo die rauskamen. Also der ist richtig gut. Tim wüsste gerne, wer recht hat, Harry oder Sally?
Müssen wir erst mal klären, was das bedeutet.
Okay, When ist Harry Meets Sally, ein Film.
Ist ein Film, genau. Da behauptet
Harry Stamper,
Harry, dass Freundschaft
heißt der Stamper?
Zwischen,
nee, der heißt gar nicht Stamper.
Ich weiß nicht, wie der heißt. Keine
Sally
Ahnung.
Albright und Harry. Harry Stamper ist ein Arnold Schwarzenegger-Figur. Verdammt, wie heißt denn Harry? Egal.
Weiter. Harry behauptet auf jeden Fall, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen nicht möglich ist. Und Sally behauptet, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen sehr wohl möglich ist.
Harry begründet das, indem er sagt, weil immer der Sex zwischen ihnen steht.
Mhm. Und was sagt Sally? Das weiß ich falsch.
Das weiß ich gar nicht. Sally sagt, glaube ich, einfach nur, nein, das stimmt nicht. Das ist trotzdem möglich. Das ist einfach nur, nee, ist nicht. Also, ja. Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind nicht möglich, weil immer der Sex dazwischen steht. Wer hat recht?
Sally hat recht.
Harry hat recht.
Sagst du?
Ja.
Ich sag dir, warum Sally recht hat.
Mhm.
Ich finde, das muss man differenziert betrachten. Und wenn man das hat sehr viel mit dem Frauenbild zu tun oder mit dem Selbstbild von Menschen. Also, ich war zeitlebens mit Männern befreundet. Und zwar, weil mir die Gesprächskultur von Männern mehr zusagte als die Gesprächskultur von den Frauen, die ich kannte. Total wichtig, das zu sagen.
Mhm.
Also, ich habe es immer schon gehasst, so in lockerer Runde über Gefühle zu sprechen, aus jedem Treffen irgendwie so eine therapeutische Sitzung zu machen, grundsätzlich alles zu psychologisieren.
Machen Frauen das, wenn sie untereinander sind?
Ja, da wird man
das
sofort...
Das ist ja furchtbar.
So, ja. Also Frauen meine ich jetzt wirklich Frauen, die sich als Frauen identifizieren gemäß der offiziell anerkannten medialen Darstellung und so weiter davon, was eine Frau ist. Ne? Also Schuhtick, Shopping, Sucht etc.
Also ich?
Ja, vielleicht. Also ich habe mich nie wohlgefühlt mit den Frauen, die ich kannte. Ich wollte nämlich einfach nur Spaß haben in der Kneipe und Sprüche reißen, ohne dass irgendjemand sagt, also wir haben doch eine Dame am Tisch, da darfst du doch nicht Pimmel sagen. Also sowas hasse ich. So wollte ich nicht sein. Deswegen habe ich mit Männern immer auf Augenhöhe sehr gerne kommuniziert. Und weißt du, da fragt dich auch keiner, sag mal, findest du, dass mir das steht? So von der Seite blöd anquatschen. Mhm. Ich habe da keine Meinung zu. Ich habe überhaupt keine Meinung dazu, wenn mich jemand fragt, steht mir das? Oder wie findest du meine neue Frisur? Ich bin eher irritiert, befremdet.
Echt? Ich habe dazu immer
mich
eine
verstecken.
Meinung.
Okay.
Ich bin eine Frau. Ich habe auch festgestellt, Frauenhandschuhe passen viel besser auf meine Hände als Männerhandschuhe.
Echt?
Das Problem ist, dass Frauenhandschuhe meistens so designt sind, dass ich mir denke, aber Vielleicht bin ich ein Mädchen.
Also ich finde, dass für Menschen, die sich nicht mit traditionellen Geschlechterrollen und bestimmten Verhaltensweisen identifizieren, dass so eine Freundschaft auch möglich ist. Es gibt aber auch Leute, die sind so in ihrer Rolle befangen, dass sie sich eine Begegnung zwischen Mann und Frau nur als erotisches Spannungsverhältnis vorstellen können oder bei denen alle Begegnungen irgendwie so auf den Grad der Anziehung reduziert werden. Das heißt, du sitzt einer Frau gegenüber und du fragst dich nicht, was hat die mir Interessantes zu erzählen, sondern wie geil finde ich die auf einer Skala von 1 bis 10 und wie stark bin ich halt von meinem Gegenüber angezogen. Und das ist mir komplett unverständlich. Ich bin auch total irritiert, wenn ich merke, dass jemand sich nicht einfach so mit mir getroffen hat, sondern dass dann die große Überraschung und Entgeisterung kommt, wenn ich erwähne, dass ich in einer festen Partnerschaft bin. Ich fühle mich dann, als hätte ich den betrogen oder verarscht oder irgendwie falsche Signale ausgesendet. Es ist mir einfach so fremd, dass jemand diese Dimension so in den Mittelpunkt schieben könnte. Also mein Fazit wäre, alles ist möglich, wenn man diese beschissene Polarität einfach mal außen vor lässt. Also das macht es doch erst möglich, das Gegenüber nicht als Wesen vom anderen Stern zu betrachten, sondern als seinesgleichen.
Ich glaube, es geht gar nicht um Polarität und dieses Soziale oder dieses Kulturelle, sondern ich glaube, also ich glaube wirklich, dass Harry recht hat, weil nämlich der Sex immer dazwischen steht. Was du daran erkennst, dass, Achtung, Zuspitzung, aber wahrscheinlich ist es gar keine, alle Männer, allen Frauen immer auf die Brüste gucken. Immer. Alle
ich?
Immer.
Gut, dann sage ich
die,
dir,
die es nicht machen, die es nicht machen, das ist also eine böse Unterstellung, steile These, trotzdem, die es nicht machen, strengen sich an, um es nicht zu tun.
Ich sag dir mal was, ich starre auch allen Frauen auf die Brüste.
Weil du ein Mann bist. Darum habe ich ja in unserer Beziehung den Shooting. Ja, das heißt, wenn ihr das nächste Mal Alex und mich irgendwo seht, könnt ihr ruhig mal fragen, wer ist bei euch in der Beziehung denn eigentlich die Frau?
Ja, aber guck mal, Brüste sind etwas, wo man drauf starrt. Allein schon, weil das etwas ist, was aus dem Körper hervorstülpt. Also, das ist mir noch nie vorgekommen, dass ich einer Frau nicht auf die Brüste gestarrt hätte. Und besonders, wenn sie einen Ausschnitt anhat. Das zieht ja den Blick magisch an. Mhm. Allein schon so vom optischen Aufbau.
Und ich gehe noch weiter. In allen Freundschaften zwischen Männern und Frauen würde, wenn die Frau sagen würde, du kannst mich jetzt haben, oder also das auf irgendeine Weise klar machen würde. Wenn die Frau in so einer Freundschaft sagen würde, na, wir versuchen es doch mal. Würde jeder Mann sagen, okay. Selbst bei 30 Jahre alten Freundschaften, wenn die Frau sagen würde, küss mich, würde sie geküsst werden von dem Mann.
Meinst du nicht auch, dass es umgekehrt auch so ist?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Frau bin. Zumindest, ich bin mir bisher sicher gewesen, keine Frau zu sein. Das mag sein, dass es umgekehrt auch so ist, aber das würde dann ja auch Harrys These stützen. Die Frage ist, ist das denn überhaupt schlimm? Also ist es nicht auch möglich, dass man miteinander befreundet ist und der Sex nicht dazwischen steht, sondern der Sex ein Teil davon ist? Also dass man
doch, weißt das du? Ist möglich, ja natürlich.
Und dann wiederum würde es funktionieren. Aber also Harry und Sally gehen ja davon aus, dass Sex, das sind halt auch noch die 80er Jahre, frühen 80er Jahre, glaube ich sogar gewesen,
eben,
wo der Film
kam. Ja.
Harry und Sally gehen halt davon aus, dass Sex auch immer irgendwie so ein bisschen was Peinliches hat. Ne? So, ich sage, da redet man nicht drüber. Ne? Und dann sind wir als super Freunde, wir haben total viel erlebt, durch dick und dünn gegangen. Und dann haben wir uns zum ersten Mal schwitzend und schreiend im Bett wiedergefunden. Und da will man dann hinterher nicht so drüber reden, weil das ist halt nicht so, ja, ist halt immer ein bisschen peinlich. Mhm. Und unter der Prämisse, das ist es wahrscheinlich, man muss wahrscheinlich die Prämissen sich angucken, unter denen diese These von Harry überhaupt gültig sein kann. Wenn du davon ausgehst, dass Sex irgendwie so ein bisschen was ist, wo man nicht so drüber redet, also in der Öffentlichkeit selbstverständlich nicht, aber untereinander kann man das ja tun, vor allem wenn man welchen hatte zusammen, dann funktioniert das, glaube ich, wirklich nicht. Weil dann bist du sofort, und das ist auch, glaube ich, das Thema des Films, du bist sofort halt irgendwie peinlich berührt.
Stimmt.
So, ach, das war nur so ein Ausrutscher, ne? Lass uns nicht wieder drüber reden.
Ja,
ja, okay.
Ja.
Anstatt zu sagen, deswegen, das war die geilste Nacht meines Lebens.
Ja.
können wir das nicht nochmal machen? Und ja, wenn der andere dann sagt, nee, du, war zwar auch super, aber habe ich gerade so keinen Bock drauf, weil da hinten den finde ich geiler oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn man damit einfach so umgeht wie mit, keine Ahnung, ja, kannst du mir mal beim Umzug helfen, dann kann das vielleicht doch funktionieren.
Da hast du vollkommen recht und das erklärt auch, warum Leute, die so drauf sind, die eben eine Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht für möglich halten, die ich jetzt so kennengelernt habe, dass das auch unglaublich verklemmte Typen sind, denen ich wirklich abkaufen könnte oder wo ich mir gut vorstellen kann, dass die ohne diese Peinlichkeit nicht auskommen. Dass das, und boah, das finde ich ganz schlimm, das finde ich so schlimm. Sexuelle Verklemmtheit ist so schlimm. Für alle beteiligt, für die ganze Gesellschaft.
Ja, für die ganze Gesellschaft und in ihren wirklich unangenehmen Auswüchsen führt sie halt dazu, dass irgendwelche Organisationen oder irgendwelche Fundamentalisten, da haben wir sie wieder, versuchen wollen, dir dein Sexualleben zu diktieren.
Ja.
Mithin dir vorzuschreiben, ob und also das und ob und auf welche Weise du Kinder zu bekommen hast.
Genau, und das reduziert dann, das sind ja dann auch Angebote, wie du die Peinlichkeit, die für dich damit verbunden ist, reduzieren kannst.
Genau.
Ne? Indem du das irgendwie verwandelst in etwas Legitimes, weil so als Sache an sich ist es ja nicht legitim, sondern irgendwie immer zwielichtig und seltsam und böse. Nee, komm. Kann ich ausflippen.
Ich krieg zu viel. Werde ich direkt feucht.
Oma, wütend werde ich da, trocken vor Wut.
Trocken vor Wut, habe ich auch noch nie gehört, gefällt mir, trocken vor Wut. Trockenwut, sowas wie Trockenshampoo. Judith fragt, das Leben welcher Person würdet ihr gerne leben, also euch selbst body switchen mit jemandem, auch mit deren Fähigkeiten, Aussehen, Einfluss etc. Matt Damon.
Meinst du das ernst? Ja. Ich finde den Typen so was von daneben.
Ich finde Matt Damon unfassbar klug. Ich finde, dass der echt gut aussieht. Und der hat einen Beruf, den ich gerne hätte. Der ist nämlich Schauspieler. Und der macht wirklich geile Filme. Ich habe noch nie einen Film mit Matt Damon gesehen, der mir nicht gefallen hätte. In dem mir Matt Damon nicht gefallen hätte. Und ich habe noch nie irgendetwas von Matt Damon, also in Interviews oder sonst wie gehört, was nicht schlau gewesen wäre. Ich finde, ich verehre Matt Damon tatsächlich. Mit dem würde ich sofort tauschen.
Krass. Also
sofort.
Ich rede nur über sein Aussehen und da kann ich sagen, das ist mein Antityp. Das ist genau das Gegenteil.
Ich finde ihn voll hübsch.
Du bist auch eine Frau. Das ist ja unglaublich.
Ich
magst du auch schnucklig. Leonardo DiCaprio?
Nein, Leonardo DiCaprio sieht aus, als den würde ich den ganzen Tag ohrfeigen wollen. Ich weiß nicht warum, aber da denke ich mir.
Ja, für mich ist das derselbe Typ irgendwie.
Ah ja, nee. Nee, Matt Damon. Und du so?
Ich? Tina Fey. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall irgendeine coole Frau im Comedy-Business.
Ja.
Ich hätte so einen Spaß.
Tina Fey oder Liz Lemon?
Amy Poehler.
Nee, was? Meinst du Liz Tina Lemon? Fey oder meinst du Liz Lemon? Also Tina Fey oder sie in ihrer Rolle,
ich meine wirklich Tina Fey, weil für die Rolle der Liz Lemon wäre ich viel zu angestrengt die ganze Zeit. Also das wäre mir zu anstrengend, da mit diesen Fernsehspasten rumzuhängen. Oh. Wirklich. Also so nicht.
Tina Fey. Ich habe von der kaum was gesehen. Also ich kenne die eigentlich nur aus 30 Rock.
Hast du die Autobiografie von ihr gelesen?
Nein.
Bossy Pants. Empfehle ich dir.
Okay.
Das ist eine lustige Frau.
Also du bist doch schon. Warum willst du dann tauschen?
Ja, aber ich möchte gerne einen Job draus machen.
Ah, okay.
Das wäre geil. Ich würde so gerne zum Beispiel eine Serie machen, eine Comedy-Serie mit Leuten, die meinen Humor haben, ich stelle mir das so wunderschön vor, wenn man ein Drehbuch schreibt für eine Folge einer lustigen Serie und sich dann gegenseitig Ideen an den Kopf wirft und ständig lachen muss und sich darin überbieten kann, wer sich den besseren Joke ausdenkt. Das ist ein Traum für mich. Also ich glaube, das würde ich richtig gerne mal machen.
Der Martin fragt, welche Artikel würdet ihr vom Flohmarkt kaufen und benutzen und welche nicht? Stofftiere, Toaster, Bekleidung, Tupper, Medikamente oder was ganz anderes. Medikamente vom Flohmarkt, okay. Was kostet denn das Heroin? Weil war ja früher ein Medikament und auf dem Flohmarkt ist ja der ganze alte Kram.
Also der Twitterer Henri, falls du den kennst,
nee,
der hat dazu eigentlich schon alles gesagt. Und zwar hat er geschrieben, interessiert in die gelbe Tonne gucken und Hartgeld reinwerfen, ersetzt den Flohmarkt, besucht zu 100%.
Sehr gut. Wie schreibt man so Henri? Den muss ich.
O-N-R-I-E.
Henri.
So wie Henry. So,
ist klar. Das Henri, Kartoffelkönigin 98.
Ja.
Ja, okay. Muss verfolgt werden. Hallo der Köln, warum auch super. Immer. Wenn sonst niemand im Flugzeug ist, darf man beim Piloten auf dem Schoß, oder? Googelt, was macht der Beton bloß? Sehr schön, sehr schön. Was macht der Beton bloß? Super. Boah, ist der gut.
Ja.
Alter Vater. Ich stelle sofort die Twitterei ein. Geil. Also O-N-R-I-E. Henri.
Henri.
Henri. Folgt alle Henri. Kartoffelkönigin 98, okay.
Ja.
Ja, super.
Aber
was macht Beton bloß? Kleiner Brutalistenscherz.
Aber zurück zu der Frage nach den Flohmärkten. Bei uns war das ja so ein Aussiedlerding, ne? So wie Sperrmüll. Sperrmüll und Flohmarkt, das waren Reizwörter oder wie sagt man, Zauberwörter, magische Wörter. Immer wenn Flohmarkt war, sind alle Aussiedler hin.
Mhm.
Und da gab es halt Sachen gebraucht und billig, also hat genau in die Sparmentalität gepasst. Und es hat sich auch vieles total gelohnt. Zum Beispiel Bibi Blocksberg-Kassetten, so überhaupt Hörspielkassetten, die konnte man dafür 50 Pfennig oder höchstens eine Mark erwerben. Und die haben im Laden 8 bis 10 Euro gekostet. Und das sieht man wirklich nicht ein, warum man dann nicht einfach die gebrauchten Tapes von irgendwelchen daraus erwachsenen Kindern erwerben sollte.
Mhm. Wie war Sperrmüll denn bei euch eigentlich? Stand da auch, gab es so einen festen Termin, wo alle alles rausgestellt haben?
Ja, genau.
Ja, das gibt es in Berlin ja leider nicht. Also ja. Gut, ist wahrscheinlich nicht möglich, weil die Stadt auch einfach zu dicht besiedelt ist.
Das macht, glaube ich, auch jede Stadt anders. Also ich kenne das so, dass das Sperrmülltag für Stadtteile festgelegt ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, Prenzlberg, ne, jetzt Sperrmüll und dann kommt halt der Wagen überall vorbei. Aus Marburg zum Beispiel kenne ich das nur so, dass man eine Sperrmüllabholung anmeldet. Und dann bekommt man ein Datum zugewiesen und an diesem Tag muss man sein Zeug rausstellen.
Ich weiß gar nicht, wie es in Frankfurt war. In Frankfurt habe ich häufiger Sperrmüllhaufen gesehen. Das fand ich auch immer sehr schön. Bin dann auch mal da lang spaziert und habe geguckt.
Mhm. Ja.
Naja, gerade also, in Frankfurt, da schmeißen die Leute halt auch echt wertvolles Zeug raus, weil die halt einfach keinen Bock mehr drauf haben. Die haben halt Geld.
Mhm.
Sperrmüll in reichen Kommunen ist halt toll.
Ja. Aber so an und für sich finde ich Flohmärkte, also ich glaube, das ändert sich auch, diese Einstellung ändert sich mit dem Alter. Aber ich finde Flohmärkte mittlerweile einfach nur ekelhaft. Als ich letztes Mal auf einem Flohmarkt war, musste ich mich nachher duschen und ich hatte echt das Gefühl, dass ich von Krabbelfiechern voll bin. Mhm. Das war so unangenehm. Aber da hattest du auch so diese typische Klientel, diese Leute in stinkenden Stallpullovern, die ständig selbst gedrehte Zigaretten rauchen.
Ja.
Und die da stehen mit ihrem Scheiß, die wirklich Sachen anbieten, wo man sich fragt, ist das eine Kunstperformance oder meinst du das ernst?
So geht mir das mit einem beliebten Berliner Flohmarkt, nämlich auf dem Boxhagener Platz. Da gehe ich sehr selten hin, aber jedes Mal, wenn ich da hingehe, nur wegen des Entertainments. Also ich gehe nicht davon aus, dass das ein ernst gemeinter Flohmarkt ist, sondern ich laufe da lang und denke mir Ja. Hm?
Ja, das ist echt der Wahnsinn. Aber
wobei,
es gibt
Bitte.
Es gibt einen sehr, sehr guten Flohmarkt. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch gut ist, aber in Bonn, in der Rheinaue, da gibt es im Sommer alle 2 Wochen einen Flohmarkt, der ist riesig, der ist wirklich riesengroß. Und da hat man nicht nur die Kleinhändler, sondern eben auch professionelle Flohmarkt, also Trödelhändler und auch so spezialisierte Leute, die zum Beispiel auf Schallplatten spezialisiert sind oder einfach Buchantiquariat oder sowas. Und da findet man wunderbare Sachen, so mittelalterliche Gefäße, natürlich nicht direkt aus dem Mittelalter, aber die irgendwie nach Mittelalter aussehen, ohne kitschig zu sein. Messingkannen und so weiter. Sehr schöne Sachen, wenn man auf sowas steht und auch preiswert. und nicht so, dass man sich wirklich danach waschen muss.
Was ich auf dem Flohmarkt kaufen würde, wären Bilder, also Kunst, so für an die Wand.
Stimmt, ja.
Da gibt es sehr oft schöne Sachen, also gerade so Stiche, alte Stiche ist, und sowas gibt es genau. auf dem Flohmarkt sehr schöne oft.
Ja.
Also sowas würde ich halt dann nehmen, aber sonst, ich wüsste halt auch nicht, wüsste ich jetzt nicht. Nee, keine Ahnung. Ich wüsste noch nicht mal, also ich würde halt zum Flohmarkt gehen, um zu gucken, was es so alles gibt, das vielleicht.
Das ist ja so eine typische Bummelaktivität.
Ja, genau. Und ich habe mal ein sehr geiles, ich habe mal auf dem Flohmarkt, da ärgere ich mich heute noch drüber, ein Besteck gefunden. Das waren einfach nur zwei Messer, zwei Gabeln. Mir wurde dann später von einem historisch bewanderten Freund erklärt, ein Besteck gefunden, das war aus Sterling-Silber. Ja? Also richtig schweres 925er Silber. Was halt total cool ist, weil du hast halt so, Silberbesteck kennen wir ja alles, sind halt so versilbert, hast in der Schublade liegen, packst du nie an, weil du denkst, das ist für ganz besondere Tage. Und weil du es nie benutzt, läuft's halt an und dann denkst du dir, ach, jetzt muss ich Silber putzen, nee, lass, komm. Und dann vergammelst, bis du stirbst und dann verkaufen es deine Angehörigen auf dem Flohmarkt, ne? Und so Sterling-Silberbestecke hat man früher, weiß ich, 18. bis 19. oder sowas Jahrhundert, hat man sein eigenes Besteck mitgebracht zum Essen. Und dafür war das dann halt, das war dann so das besondere Besteck, wenn du irgendwohin eingeladen hast, hast du das halt mitgebracht. Und also das war halt geil, also es sah super aus, war echt schwer, weil Sterling-Silber halt echt schwer ist und war vergleichsweise günstig, hat irgendwie, weiß ich nicht, 80 Euro oder so wollten die haben. Mhm. Ich gedacht so, nee, komm, das ist für so einen Spaß, ist mir das zu blöd. Paar Monate später ist der Silberpreis durch die Decke gegangen und das wäre halt 250 wert gewesen oder so. Und alleine dafür, das ärgert mich jetzt schon. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn wir hier unsere Spaghetti mit 250 Euro Besteck essen würden. Einfach so, Rock'n'Roll, was soll das? Aber ja, schade. Das ist das Einzige, woran ich mich noch so erinnere, um Flohmarkt, was ich auch gekauft und benutzt hätte. Aber gezielt dahin gehen würde ich nicht. Ich wüsste nicht, was ich da suchen sollte.
Ja.
Fabian fragt, wie reagiert ihr, wenn an Halloween die klebrigen Nachbarskinder vor der Tür stehen und euch in Form von Süßes, sonst gibt's Saures drohen? Gebt ihr denen, was sie wollen oder geht ihr auf die Drohung ein?
Mach ich gar nicht die Tür auf.
Ich wohne ganz oben hier im Haus. Ich weiß noch nicht mal genau, wann das ist, wo die rumlaufen. Das ist 30. Oktober, oder?
31. Oktober. Hm.
Das Einzige, was ich mal mitgekriegt habe, war, dass irgendwelche Arschkinder hier geklingelt haben und weil offensichtlich nicht geöffnet wurde, das Klingelbrett einmal komplett mit Uhu, also mit Klebstoff zerstört haben. Und da hört's dann auf. Also,
ja. Sag mal, was mich total irritiert hat. Ich komme ja aus dem Rheinland und da wurde St. Martin folgenderweise gefeiert. Man ging zum St. Martins Umzug, da kam dieser Typ auf seinem Pferd und so weiter, Laterne, genau. Ganz genau. Und danach ging man singen bei den Leuten,
genau.
In kleinen Kindergruppen. Ja. Und die haben dann einem Süßigkeiten in die Tüte geworfen und Wegmänner und so diesen ganzen Scheiß. Und jetzt, wo ich in Bayern wohne, muss ich erfahren, diese Tradition ist hier vollkommen unbekannt. Es gibt diesen Martins Umzug,
ja.
In der Tat, aber niemand würde auf die Idee kommen, später noch singen zu gehen bei den Leuten.
Ich hätte gedacht, dass das überall so ist auch, weil ich komme ja aus dem Rheinland.
Ja, ja. Also ich finde, aber guck mal, Rheinland, mit der Kommerzialisierung des amerikanischen Halloween gibt es im Rheinland jetzt, glaube ich, total viele dicke Kinder, weil du hast Halloween, gleich danach hast du St. Martin und dann kommt auch noch Karneval. Das ist echt krass. Das sind alles Gelegenheiten, um sich mit Süßigkeiten voll zu ballern, wo dir das Zeug wirklich tütenweise ins Haus kommt.
Also ich glaube, wenn ich ein Haus hätte, ich überlege gerade, was würde ich machen, wenn ich ein Haus hätte und die würden klingeln wahrscheinlich, würde ich sie irgendwie betrollen. Nee, singt mir erst ein Lied. War kein schönes Lied, sing mir noch ein Lied. Wer ist denn das da hinten im Auto? Ich weiß es aber nicht. Wahrscheinlich würde ich sie einfach ganz freundlich behandeln, würde vorher in den Supermarkt gehen, würde zwei Paletten Überraschungseier kaufen und würde die mit Überraschungseiern zuschütten oder sowas. Weil ich laber ja nur, cool. Weißt du?
Also meine Mutter ist der wahre Troll, aber sie ist sich dessen nicht bewusst. Die legt für die Kinder, bevor sie kommen, an Halloween immer die ekelhaftesten Sachen raus. Also so Zeug, was echt kein Kind haben will.
Das ist cool.
Feigen, kandierte Früchte.
Orangeat.
Orangeat, genau.
Cocktailkirschen. Ja, super, Moncherie. Ja, sehr gut. Edle Tropfen in Nuss. Sehr geil. Ja, das würde ich machen. Dann hat man so für sich so ein bisschen Freude, weil man getrollt hat, aber kann hinterher immer sagen, wieso, ich hab's doch nur gut gemeint. Genau. Gar nicht schlecht. Wollen Sie von mir? Ihr Kind betrunken gemacht? Ihr Kind abgefüllt? Quatsch! Damit die Frauenquote tatsächlich mal ein bisschen besser wird, stelle ich mal eine Frage. Und weil ich ja gerne auf der Metaebene rumhample, fällt mir da direkt Folgendes ein, schreibt Anne. Man sagt ja, dass es keine dummen Fragen gäbe. Ich bezweifle das. Also ist die Frage an euch, gibt es dumme Fragen?
Natürlich gibt es dumme Fragen.
Ja, gibt's.
Wir in der Vrindheit können ein Lied davon singen.
Genau, so sieht's mal aus. Und ich habe neulich sogar eine gestellt gekriegt.
Aber vielleicht ist es noch dümmer, wenn man auf jede Frage antworten will.
Nee, natürlich nicht. Das ist ein Zeichen von extremer Intelligenz und Weltläufigkeit. Ich habe neulich eine der dümmsten Fragen gestellt gekriegt, die mir je gestellt wurde. Ich steige in den ICE ein, in Hamburg-Dammtor, und habe den Fensterplatz reserviert, setze mich auf meinen reservierten Fensterplatz, der Zug fährt los, überall waren Plätze reserviert, also ein sehr voller Zug. Zug fährt in Hamburg Hauptbahnhof ein, steigen irgendwie 3 oder 4 Mädels ein, ich schätze mal so Anfang 20 irgendwie sowas gerade mal. Riesige Koffer dabei und wuchten ihre Koffer oben hin und bla, und eine fragt mich hier, ist bei Ihnen hier noch frei? Sag ich, ja klar, hier ist noch frei. Stellt sie ihren kleinen Koffer so vorne rein in den Sitz, ne? So da, wo man die Beine normalerweise stehen hat, und sagt, könnten Sie mir den gerade frei halten? Ich packe meinen anderen Koffer da vorne noch hin. Schleppt ihren anderen Koffer nach vorne, packt den oben rein, und dann kommen lauter Leute hinterher, und sie muss da stehen und wartet. Und kommt eine, will den Koffer da rausnehmen und sich hinsetzen. Sag ich, Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Sagt sie, steht dann irgendwie unschlüssig rum, so, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder sowas, und will dann schon wieder den Koffer da rausnehmen und sich hinsetzen. Dann sage ich dann schon ein bisschen aggressiver, Entschuldigung, der Platz ist schon besetzt. Guckt die mich an und fragt, warum? Habe ich noch ein bisschen aggressiver gesagt, weil ich gerade wirklich dachte, ich bin in der Twilight Zone, weil da schon jemand sitzt. So, und dann kam eine von den anderen Mails und meinte, nee, ist okay, die gehört zu uns, das ist unsere Schwester. Sag ich, ja, Entschuldigung, kann ich ja nicht wissen. Setzt die sich hin, kommt noch besser. Dann setzt die sich hin, guckt mich an und sagt, ja, ja. Als wäre es meine Schuld, dass die zu blöd ist, sich verständlich zu machen. Aber das war die dümmste Frage, die ich in den letzten Wochen gestellt gekriegt habe. Mhm. Ja. Warum? Ja, warum wohl? Weil ich jetzt sage, weil Pasque l'électrophone ne marche pas. Warum? Wahnsinn, oder? Erinnerst du dich an eine dumme Frage?
Nee.
Also ja, es gibt dumme Fragen, nämlich Fragen, die überhaupt keinen Bezug zu der Sache haben, über die diese Frage formuliert wird. Und das ist halt sowas wie, warum?
Ja, und natürlich alle Fragen, die im Studium von Studenten gestellt werden, um ihre mündliche Mitarbeit
stimmt
sichtbar zu machen.
Ist in der Schule ja schon so. Hm?
Furchtbar.
Super. Ja, Philipp wüsste gerne Gas-, Elektro- oder Holzkohlegrill und warum?
Obwohl du die Frau in unserer Beziehung bist, muss ich die Frage an dich komplett weitergeben, weil ich davon keine Ahnung habe.
Ich habe noch nie einen Gasgrill gesehen, glaube ich, oder zumindest noch nie auf einem Gasgrill gegrillt. Ja, Holzkohlegrill, weil das irgendwie, wenn ich schon grille, dann wenigstens so mit so Feuer. Und ein Elektrogrill, da kann ich halt auch direkt die Pfanne auf den Herd stellen. Denke ich mir jetzt mal. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also ich grill halt immer mit Holzkohle, wenn ich grill. Was ja auch so eine Sache ist, grillen. Ich bin ja für ein Grillverbot in der Innenstadt. Also in Innenstädten, auf den öffentlichen Flächen der Innenstädte.
Ja, Geruchsbelästigung.
ja, auch der Müll, der dann hinterher liegen bleibt und der bleibt halt liegen. Ja, das ist alles nicht, das muss nicht. Das, ja. Ist halt ein, also auch so Hobby, ne? Das ist, was die Leute gehen ja nicht grillen, weil sie gerade essen wollen oder weil sie gerade Hunger haben und sich mal was zubereiten müssen, sondern die treffen sich ja hobbymäßig um zu. Ich nehme mich da auch nicht aus. Aber eigentlich ist das ziemlich schwachsinnig.
Mm.
Naja. Du grillst also gar nicht.
Nö, ich grill nicht.
Schnell weiter zu Johannes. Da ich selber schon vor dem Problem stand, welcher Mobilfunkanbieter mit welchem Tarif der richtige ist und ob Vertrag oder Prepaid, meine Frage. Bei welchem Anbieter seid ihr und warum? Seid ihr zufrieden oder habt ihr auch das Problem, dass es eigentlich viel zu teuer ist? Insbesondere, wenn man mit dem Ausland vergleicht. Zu teuer ist es?
Natürlich ist es zu teuer. Es war schon immer zu teuer.
Ja. Telefonieren in Deutschland, ja.
Als ich mein erstes iPhone bekommen habe, wozu es nie gekommen wäre, wenn ich nicht zufällig erfahren hätte, dass es da so einen studentischen Tarif gibt, dass man sogar das Telefon umsonst bekommt und so, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und 30 € hat das im Monat gekostet. Mhm. Und das fand ich noch annehmbar. Das war okay. Mhm. Noch, wenn ich bedachte, dass ich dann mit meinen Eltern kostenlos telefonieren kann über Festnetz und so. Schon in Ordnung. Mhm. Und ich hatte auch kein Internet zu Hause, deswegen war es
dann
umso schöner, nicht wahr?
Dann rechnet sich das, ja.
Genau. Und dann, kaum war ich keine Studentin mehr, hat es mich plötzlich 50 € gekostet.
Mhm.
Und das habe ich auch monatelang gezahlt und für nichts. Ich telefoniere ja nicht. Mhm. Und mit meiner Mutter telefonieren wir über Skype oder über Festnetz halt. Und das war absolut schwachsinnig. Und deswegen bin ich jetzt zu Congstar gewechselt. Congstar ist diese ich weiß nicht, wie soll man das nennen?
Billigtochter von der Telekom ist das, ne?
Genau, ja. Genau. Ja, jetzt zahle ich halt einen Zehner im Monat.
Ist
und
das?
Ein Zehner, das ist ja nix.
Ein Zehner ist okay, ja. Wenn du damit Internet machst, ist das gut? Oder
genau
hast
dafür.
Hast du da so lange Wartezeiten und sowas? Also ist das, also bedient die Telekom ihre Congstar-Kunden mit derselben Netzintegrität wie ihre Vertragskunden? Das wüsste ich gerne mal.
Ich kann dir nichts dazu sagen. Ja. Ich hatte bis jetzt einfach keine Probleme und ich habe auch keine Drosselung erfahren.
Mhm. Also ich bin halt Telekom-Kunde, Telekom-Vertragskunde. Da bin ich, weil ich habe schon versucht, Internet mit E-Plus zu machen. Ich habe lange Zeit Internet mit O2 gemacht. Das war beides Male katastrophal.
Mhm.
Und irgendwer sagte dann, nee, geht zur Telekom, das ist das beste Netz. Und irgendwer schrieb dann mal, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwer twitterte mal auch so ein Gespräch über welches Netz nimmt man. Wenn du Internet haben willst, geh nicht zu Vodafone, da gibt's kein Internet, da gibt's irgendwas anderes, das nur so aussieht. Das habe ich mir zu Herzen genommen, weil ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, aber dem habe ich damals diese Kompetenz beigemessen und bin dann zur Telekom gegangen und zahle da einen grotesk hohen Preis. Also ich finde das wirklich lächerlich, was die Telekom ihren Vertragskunden aus dem Kreuz leiert für eine vergleichsweise geringe Leistung. Weil ich zahle also, warte mal, was sind denn das? Ich glaube 50 € im Monat.
Mhm.
Dafür habe ich... Ja, sind es 50 oder 60? Siehst du, ich weiß es noch nicht mal so genau. Dafür habe ich irgendwie so 120 Telefonminuten frei, wo ich schon denke, warum kostet das überhaupt was zu telefonieren?
Ja.
Noch peinlicher ist 40 SMS für lau. 40, ja. Mhm. Also ich meine, das ist ein Dienst, der kostet die Telekom nichts.
Ja.
Ja, der läuft parallel zum restlichen Betrieb. Und die... Also ich fände es eigentlich schon allein ein Akt des Anstandes zu sagen, Short Messaging kostet bei uns natürlich nichts. Ja, wir sind die Deutsche Telekom, da muss man auch für Short Messaging nicht bezahlen.
Ja.
Machen wir aber, ne, weil wir sind halt so doof, uns dann noch so Pakete dazu zu kaufen oder überhaupt noch Short Messaging zu betreiben, was ich halt nicht mache oder nur sehr selten, nur im Notfall. Also ich habe halt 120 Minuten, darf ich telefonieren, ohne dafür zu bezahlen und natürlich jedes Festnetz anrufen und jeden Telekom-Anschluss. Ich darf 40 Kurznachrichten schicken, das ist damit drin. Und damit drin sind 5 GB schnelles Internet.
Mhm.
Danach wird halt gedrosselt, also diese Pseudo-Flatrate.
Aber 5 GB ist schon verdammt viel.
5 GB ist viel, aber nichtsdestotrotz komme ich in manchen Monaten an die Grenze.
Ja.
Und müsste dann nochmal irgendwie Geld bezahlen, um noch ein bisschen mehr Traffic machen zu dürfen. Und das ist, ich finde das für 50, nee, ich glaube es sind 56 € oder sowas zahle ich, glaube ich, im Monat. Und ich finde das ein bisschen sehr teuer. Also 30 fände ich für dieses Angebot angemessen. Mhm. 50 eigentlich nicht.
Ja.
Und wenn Kongstar, also wenn die Telekom Kongstar-Kunden genauso bedient, also wenn ich dann nicht warten muss auf irgendwas, weil sie irgendwelche Routing-Tricks machen oder so, ich kenne mich da leider nicht gut genug aus, aber wenn Kongstar, wenn Kongstar-Kunden genauso bedient werden, wie Telekom-Kunden bedient werden oder Vertragskunden der Telekom bedient werden, würde ich halt auch, sobald ich kann, zu Kongstar wechseln.
Stimmt. Ja.
Ist eigentlich schlauer.
Ja, also ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Die Qualität vom Netz ist auch dieselbe wie bei der Telekom. Also
telefonierst du viel?
Nö, gar nicht. Mhm.
Das ist halt auch bei mir. Dann behaltet eure 120 Minuten, gebt mir lieber noch 5 Gigabyte fürs Geld oder so. Mhm. Aber ja, und ich bin halt auch, mit dem Netz bin ich auch extrem zufrieden. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, und wenn man es mit dem Ausland vergleicht, ist es halt alles, was hier in Deutschland passiert, grotesk.
Ja, so ist es.
Der Andreas, der wüsste gerne. Seife. Lieber am Stück oder im praktischen Spender?
Ja, im praktischen Spender. Spender natürlich.
Ja, nee. Ich
nicht.
Ich habe einen praktischen Spender, was daran liegt, dass ich keine Seifenschale habe, die ich gut genug fände, um sie. Also mein Waschbecken ist vergleichsweise klein. Das heißt, die Ablage für die Seife ist quasi, ist nicht gut genug. Da rutscht die halt immer runter. Aber prinzipiell finde ich ja dieses Ritual, sich mit einem Stück Seife die Finger zu waschen, finde ich eigentlich toll.
Das rutscht dir doch ständig aus den Händen. Und ja. Was ich total ekelhaft finde, ich finde Seifen siffen.
Das stimmt.
Die speicheln, weißt du, die speicheln die Seifenschale voll.
Ja.
Und dann kenne ich noch so diesen ekelhaften Anblick von ausgelutschter Seife, die so ganz trocken und eingerissen ist und in den Rissen sammelt sich alter Dreck.
Mhm.
Kennst du das?
Ja, ja, du hast recht. Mhm. Wir nehmen den praktischen Spender.
Ja.
Wir machen das mit den Fähnchen. Der Karl wüsste gerne, angenommen ein Paar, Mann und Frau, friert Eizelle und Sperma ein und stirbt kurz darauf. Die Eizelle wird einige Zeit nach dem Tod künstlich befruchtet und einer Leihmutter eingepflanzt. Wie und wann würde die ehrwürdige Vrindheit dem Nachwuchs sagen, wie er entstanden ist? Die Eizelle wird nach einem Tod. Das Paar stirbt. Die Eizelle wird nach dem Tod künstlich befruchtet, vermutlich aus diesen beiden eingefrorenen Sachen, ne? Also aus dem Sperma des Todes.
Also es geht eigentlich nur darum, dem Kind zu sagen, dass es im Reagenzglas entstanden ist.
Ich würde das wahrscheinlich gar nicht sagen. Außer wenn dann wenn die Mutter, also wenn es eine Leihmutter ist, die wird sowieso, also ich weiß auch gar nicht, ob Leihmutter der richtige Begriff dafür ist. Das ist halt einfach eine künstliche Befruchtung dann letztlich. Oder?
Ja.
Das heißt, das Kind bleibt hinterher bei der Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat, davon gehe ich mal aus. Das heißt, die wird es sowieso behandeln, als wäre es ihr Kind, weil es ist ja auch ihr Kind, sie hat es zur Welt gebracht. Wenn der Vater, der da dazugehört, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aus irgendwelchen Gründen das Kind nicht so behandeln würde, als hätte er es selbst gezeugt, würde ich das dem Kind sagen. Wenn es irgendwann alt genug ist, dass es das auch verstehen kann. Also würde ich sagen, dein Vater ist so asozial zu dir oder der hat uns verlassen oder weiß der Geier was, weil er dich nicht selber gezeugt hat, sondern nur ich, der biologisch einwandfreie Teil oder wie man es nennen mag, deiner Kindheit bin. Aber solange die Familie sich so anfühlt, sich so benimmt wie eine Familie, wo das Kind in der Familie gezeugt wurde, würde ich das überhaupt nicht sagen. Wozu?
Stimmt.
Also, wenn es natürlich von außen in die Familie kommt, also ne, irgendwie so, ja, Eltern früh gestorben, Kind adoptiert, als es noch ein Säugling war, ist es vielleicht wieder was anderes. Obwohl selbst da, warum? Was hat das Kind davon, seine vermeintlichen leiblichen Eltern oder seine leiblichen Eltern zu kennen? Davon hat das Kind nichts. Außer Verunsicherung. Warum soll ich denn mein Kind verunsichern?
Ja, das ist auch so wie so dieses Problem, manche Leute wollen sich als homosexuell outen und dann aber nicht nur vor den Leuten, mit denen sie täglich zu tun haben, sondern am besten auch vor dem ganzen konservativen Dorf, aus dem sie kommen, wo sie aber nie sind. Einfach nur, um die Leute zu schockieren oder um sie zu traurig zu machen. Also angenommen, ich wäre lesbisch, ich würde jetzt nicht mich auf Teufel komm raus von meiner Oma outen wollen, nur um dieses Outing-Ding mal gemacht zu haben, weil ich ganz genau weiß, die Frau ist viel zu alt, um das zu verstehen.
Mhm.
und um das zu begreifen. Und das würde sie so traurig machen, so furchtbar verzweifelt. Also warum?
Ja.
So ist das auch mit diesen Adoptivkindern und so ja. weiter.
Das Leben ist verunsichernd genug, da muss ich dann nicht noch meinen Teil dazu beitragen. Ich und wenn ich es wenn ich's ihm sagen, wenn ich's, dem Kind sagen würde, dann halt immer eingebettet in einen Kontext. Also nicht so aus der kalten, ach übrigens, du bist adoptiert, sondern, ja. Weiß ich nicht, ja, wir sind beide weiß und du bist schwarz, das liegt daran, dass du adoptiert worden bist, weil, weißt du, weil irgendwer gefragt hat oder eben, weil der Vater sich komisch verhält oder so und das Kind fragt, warum ist Papa immer so komisch? Dann, glaube ich, ist der gute Zeitpunkt zu sagen, weil du adoptiert bist und er damit nicht wirklich klarkommt.
Ja.
Aber einfach so um des Erzählens willen, wie du schon sagst, nee, bin doch nicht bescheuert.
Ja, ist Quatsch.
Frage von Jan. Ihr wurdet gerade damit beauftragt, eine Weltregierung aufzustellen. Ach, endlich. Aus welchen Staaten würdet ihr Mitglieder in ein fünfköpfiges Kabinett berufen? Boah. Brasilien. Was?
Meine Batterie ist leer. Meine Batterie ist leer.
Welche Batterie? Was, wovon?
Von meinem MacBook.
Wie von deinem MacBook? Die Batterie ist leer. Du sitzt da mit
ja, ich sitze da mit so einem Batterie-Ding in der Besenkammer. Und nein, also red ruhig weiter. Ich habe noch 7%. Wenn ich irgendwann weg bin, weißt du, woran es liegt.
Interessanterweise ist genau in dem Moment, wo du sagst, dass deine Batterie leer ist, dein Signal matschig geworden.
So.
Ach komm, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter mit der Weltregierung,
ja,
oder?
Ja, so machen wir es.
Und du lädst dein Dings auf vorher.
Ja, und dann kann ich mir auch Gedanken machen, welche Leute ich denn in diese Weltregierung. Also interessant. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss mich erstmal bilden. Ich muss erst gucken, wofür die einzelnen Weltregierungen stehen, was da für Leute drin sind. Ich habe ja keine Ahnung von sowas.
Politik ist nicht ihr Ding. Vielen Dank, Alexandra Tobor.
Danke.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das war die Vrindheit.